Tja, Simon, was soll man sagen? Es ist Samstag, Tag 1 nach dem Draft der Content Creator Liga. Und was war das bitte? Ich habe irgendwas im Urin gehabt und habe schon im Vorfeld geschrieben, es wird episch. Aber dass es so episch wird, das hätte, glaube ich, selbst der Kickbase-Gott nicht gedacht. Wir sortieren das gleich alles ein. Wir gehen mal den Draft durch, der jetzt letzten Mittwoch stattgefunden hat. Und müssen das ein oder andere auch mal einordnen, ja, was genau da passiert ist. Aber der Hauptteil heute in der Episode ist ganz klar den Hidden Gems und den Gamblern gewidmet. Die Rankings aus den letzten Wochen haben uns übrigens auch in die Spotify-Charts katapultiert. Leute, ihr seid verrückt, ey. Wir sind unter den Top 30 der Spotify-Charts, ja. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Gut, ist natürlich ein Blitzlicht, ja, im Sommer, wer macht denn da schon Sportpodcasts, ja, außer vielleicht die Olympia-Leute und ja, eben wir, die neben Spieltagssieger, Besieger Kickbase-Content auf Spotify liefern, also von daher mal ein schönes Blitzlicht, einen Platz an der Sonne unter den Top 30 bei Spotify zu bekommen, ist schon echt mega geil, aber naja, wer weiß, ne, vielleicht pushen wir uns ja gegenseitig jetzt auch mal über die Sommerpause hinaus in die Charts, wer weiß. Deswegen haben wir nach den Rankings der letzten Episoden jetzt auch nochmal das Top 15 Ranking für eben diese, die Gambler und die Hidden Gems für euch heute zusammengestellt sind. Mega geile Namen. Holt euch Zettel und Stift raus, Leute, denn heute gibt es das, was nur die hören, die diesen Podcast hier sich immer reinziehen. Und damit habt ihr auf jeden Fall Mehrwert, um den jetzt in den nächsten Wochen, sind ja nur noch 3 bis zum Start der Bundesliga, dann auch wirklich in eure Kickbase-Manager-Aktivitäten zu integrieren.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Simon, sag, wie war der Draft?
Ja, moin moin in die Runde auf jeden Fall. Der Draft, der war super spannend, unterhaltsam, hatte einige Wendungen drin, die man vielleicht so nicht unbedingt erwartet hat vorab. Aber das ist ja auch das, was so ein Live-Draft einfach ausmacht. Man muss immer auf das, was dann in dem Moment passiert, muss man dann auch adäquat reagieren. Ja, ich glaube, wir müssen da einfach mal ins Detail reingehen, Melo. Denn
Alter, ich komme bis heute nicht drauf klar, was da abgegangen ist, ehrlich.
Ja, also es hat auf jeden Fall richtig, richtig dolle gebockt. Und es macht einfach unfassbar Spaß, mit so einem Draft zu spielen, der manuell, der selbst halt aufgezogen wird, weil es ja innerhalb der App noch keine Draft-Möglichkeit gibt, die man einstellen kann. Aber ich glaube, wir können jetzt nach 2 Draft-Erfahrungen, Melo, schon auch sagen, ey, probiert das aus, Leute. Das ist so richtig, richtig cool.
Also das, hol doch mal eben die Leute ab. Was genau bedeutet Draft und wer ist die Content-Creator-Liga? Weil es gibt viele, die natürlich jetzt auch erst diese Saison eingeschaltet haben. Und vielleicht holen wir die nochmal eben ab.
Genau. Also zur Creator-Liga kann man sagen, dass wir ein Zusammenschluss aus verschiedensten Creatern sind. Jetzt in der kommenden Saison sind wir tatsächlich sogar 13 an der Zahl, gemischt aus Creatern, die auf TikTok hauptsächlich produzieren, aus YouTubern, aus Instagram-Creatern, so wie wir es ja auch sind, oder auch Podcaster. Da haben wir wirklich alles drin, was die Kickbase-Bubble so hergibt. Und wir haben uns gedacht, dass wir uns als Creator mal zusammentun, uns untereinander, gegeneinander messen und wollen euch als Community da auch so ein bisschen mitnehmen. Wir haben primär darauf geachtet bei der Zusammenstellung, dass wir tatsächlich auch Creator wählen, die alle aktiv sind, also wirklich regelmäßig Content bringen. Und wie gesagt, wollen einfach auch so ein bisschen diese Creator-Liga oder unsere vermeintliche Expertise auch so ein bisschen nach außen tragen und die Community daran teilhaben lassen. Und ich bin super gespannt, was das so gibt in der Saison. Da werden sicherlich auch ein paar Sprüche gedrückt werden, ein paar paar Sätze fallen, aber das gehört ja auch einfach dazu. Man will sich auch so ein bisschen käbbeln, ein bisschen ärgern und den einen oder anderen Witz vielleicht auch bringen. Und ja, also ich glaube, wir können hier an der Stelle auch schon sagen, dass wir häufiger auch in diesem Podcast über diese Liga sprechen werden. Ja, genau. Und wir haben uns so wie letzten Sommer auch schon erneut für einen Draft entschieden. Das bedeutet, dass wir jetzt vor Saisonbeginn ein festgeschriebenes Budget zur Verfügung hatten. In dem Fall waren es 160 Millionen. Und mit diesem Budget oder ja, doch, mit diesem Budget mussten wir alle 4 Spieler draften, die wir für Marktwert kaufen können. Und genau, das hat sich dann auch ein bisschen gezogen, weil wir eben 13 Manager auch waren und jeder durfte jeweils 4 Spieler sich aussuchen. Und dann gab es da halt eine Draft-Reihenfolge, die ausgelost wurde. Genau, und in dieser Reihenfolge durfte man dann seine Spieler picken, beziehungsweise in der zweiten Runde wurde die Draft-Reihenfolge dann umgedreht. Also es war so ein Snake-Draft. Der erste in Runde 1 war dann der letzte in Runde 2, dann wieder der erste in Runde 3 und der letzte in Runde 4. Dass das halt auch für die unteren Manager, die halt durch den Zufallsmodus dahin gelost wurden, auch irgendwo ein bisschen fair bleibt.
So. Wer ist Titelverteidiger und Vizetitelverteidiger? Nur damit die Leute das mal ein bisschen einordnen können. Wer bei so einer Expertise da die Cojones in der Hose hatte?
Ja, also Melone, du bist hier amtierender Titelträger und ich bin amtierender Vizemeister. Wir sitzen hier zusammen im Podcast. Wir reden hier mindestens einmal die Woche. Und ich glaube, das, was wir hier von uns geben, das trägt auch Früchte. Also Leute, Zettel und Stift ist Pflicht in jeder Episode. Notiert euch das. Wir konnten uns hier letzte Saison gemeinschaftlich gegen zahlreiche andere Creator durchsetzen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einiges an Aussagekraft mit sich bringt.
Und in den Medien ist er jetzt auch schon so ein bisschen gepostet worden, ne? So im Nachgang zu dem Draft. Und die beiden Staatsfeinde Nummer 1 und 2 sind wir, ne?
Ja, cooler glaub, Beitrag.
Die Favoritenrolle will ich eigentlich nicht. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, warum nicht. Aber ja, es ist halt menschlich als Titelverteidiger, ne?
Ich wollte gerade sagen, die wollen nicht da vom Thron stoßen und mich natürlich auch irgendwo. Wir sind ja auch beide Manager, die jetzt nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nehmen, sondern dann auch schön provozieren können oder mal einen Finger in die Wunde legen und den Hallo. Mund sehr voll nehmen vor der Saison. Von daher.
Da bin ich wirklich Platz 1, ehrlich.
Ja, ich kann das auch sehr, sehr gut.
Titelverteidiger. Aber übrigens, du wolltest es gerade sagen, geiler Beitrag von Kickbase Kobold. Folgt dem Jungen gerne, ja, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Der hat nämlich genau das mal aufgearbeitet. Wer sieht wen im Moment in der Content-Creator-Liga als Favoriten an? Wie ist der Draft gelaufen? Was sind so die Ziele, die persönlichen Ziele? Was sind die realistischen Ziele? Also ziemlich cool gemacht. So wie alle anderen auch, die jetzt so ihren Content bringen natürlich. Ne? Also wir können das immer und immer wieder nur erwähnen. Ein Großteil sind offizielle Content-Creator, die auch bei Kickbase verifiziert sind. Und die es noch nicht sind, sind auf einem sehr guten Weg dahin. Also von daher, ihr könnt ruhigen Gewissens auch allen gerne folgen. Wir schaffen da auch immer Synergien, insbesondere auch hier im Podcast. Ne? Wir holen immer die einen oder den anderen dann immer hier in den Podcast als Interviewpartner, als Gast mal rein und sorgen dann auch nochmal für einen erweiterten Blick der Dinge. Ja? Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man hier nicht nur immer unsere Vanille- und Schokoladenstimmen hört, ja, sondern auch mal die Expertise der anderen Leute mal zu Gemüte sich führen darf. Nee, von daher vielen Dank für die Erklärung, für die Einleitung nochmal zur Content Creator Liga und zu dem Draft im zweiten Jahr. Und jetzt erzähl mal. Letztes Jahr bist du an Position 1 gelost worden. An welche Position wurdest du dieses Jahr zum Draft gelost?
Ja, auch dieses Jahr hatte ich mächtig Glück, denn dieses Jahr wurde ich an Nummer 2 gelost.
Also eigentlich war es auch Nummer 1, aber da kommen wir gleich zu.
Genau, unterm Strich hat sich dann dieser Pick als Nummer 1 Pick herausgestellt, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Ja, also wenn es so weitergeht, bin ich nächstes Jahr an 3 und dann immer jedes Jahr aufs Neue ein Platz weiter nach unten, aber ist okay. Also solange ich immer unter den Top 4, Top 5, Top 6 bin, bin ich mehr als zufrieden. Also ich glaube, dieses Jahr war von allen so das Ziel, oh, Top 6 sollte es schon sein, weil die vermeintliche Top 6 stand, glaube ich, bei allen ungefähr gleich auf dem Zettel. Und das sind natürlich die absoluten Big Fische. Ja, wo bist du gelandet, Melo? Top 6 war es nicht ganz, ne?
Nee, Top 6 war es nicht. Ich bin letztes Jahr an dritter Position gelost worden und dieses Jahr an Position 9. Und für Position 9, ich nehme es schon mal vorweg, habe ich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir gehen gleich mal die Namen durch, unsere Picks. Und habe auch nochmal eine Umfrage gestartet, wie unsere Community das so sieht. Waren alle recht zufrieden mit den Picks. Ich glaube, 75% haben gesagt, das ist grundsolide und für Position 9 gar nicht so schlecht. Aber gut, fangen wir mal bei dir erstmal an. Du hast ja auf Position 2 eine ganz besondere, ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Erzähl.
Ja, also der Nummer 1 Pick war für Muri von Laufen lassen. Hört da auch auf jeden Fall rein, wenn ihr nach unserem Podcast noch nicht genug habt. Die machen da auch einen echt ganz coolen Podcast. Laufen lassen heißt er, kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, er hatte den Nummer 1 Pick und ich glaube, wir haben alle mit einem Namen gerechnet, der schlussendlich nicht fiel, denn Muri hat sich zu unser aller Überraschung an Nummer 1 für den Neuzugang des FC Bayern, Michael Olise, entschieden.
Und zufällig noch bei Olympia ist und die gesamte Vorbereitung letztendlich auch verpasst hat. Ne? Und erst Ende August oder so
genau. Zustößt. Auch schon einige was Verletzungen in seiner Vita stehen hat.
Ja, was zum Teufel ist in ihn gefahren? Kannst du es nachvollziehen?
Nee, also bis heute nicht. Also wirklich, gut, wir mussten auch so ein bisschen aufs Geld achten. Darauf kommen wir dann auch gleich noch zu sprechen. Aber mit dem ersten Pick musst du ja noch nicht so primär aufs Geld achten. Und ja, Olise, der kostet, glaube ich, jetzt 33, 34 Millionen. Hm. Ist natürlich im Vergleich zu Harry Kane noch mal 20, 25 Millionen günstiger. Aber trotzdem, ja, uns ist allen, glaube ich, die Kinnlade runtergefallen. Das konnte keiner so wirklich fassen, dass an Nummer 1 Harry Kane, der MVP der Vorsaison und der höchstwahrscheinlich auch MVP in der kommenden Saison wird, dass der einfach liegen gelassen wird. Und da habe ich mir natürlich die Hände gerieben, ne? Als ich das dann gehört habe, ich konnte es erst gar nicht glauben und habe dann schon, bevor ich überhaupt dran war, habe ich schon gesagt, okay, Pöti hat übrigens den Draft geleitet. Ja. Pöti, ich nehme Harry Kane. ja, also wie gesagt, an Nummer 2.
Herzlichen Glückwunsch, wirklich. Ich kann nur sagen, an Position 2 Harry Kane zu picken zu dürfen, ja, weil die Position 1 sich da, muss man ja ganz offen, leider ganz offen sagen, ist einfach völliger Fehlpick. Glückwunsch, hast du echt Luck gehabt.
Ja, gehört aber dazu, also ich glaube, Draft, das... Da kann man nur nichts anderes sagen, dass das, da hatte ich einfach Glück. Also ich glaube, jeder andere, der vor mir an Nummer 1 gelandet wäre, nach der Zulosung, hätte wahrscheinlich Harry Kane genommen. Und ich habe ja, halt wirklich mit Muri den vor mir gehabt, der halt als einziger nicht Harry Kane genommen hat. Und das war schon sehr glücklich für mich. Aber es muss natürlich jetzt auch erstmal aufgehen. Jetzt habe ich Kane im Team, der gibt mir natürlich eine gewisse Punktegarantie, aber drumherum muss natürlich auch einiges stimmen. Von daher, mit Kane im Team ist man automatisch irgendwo auch so der Favorit. Mhm. Aber ja, ich versuche natürlich dieser Rolle dann auch gerecht zu werden. Mhm. Runde 1, Melo. Du darfst gleich natürlich sagen, wen du in Runde 1 gepickt hast, aber wenn du dir die Drafts in Runde 1 anschaust, gibt es für dich noch anderswo eine Überraschung? Weil ich hab zwei, drei Namen auf meiner Liste, die ich eher überraschend finde.
Ja, ich scroll nochmal eben hoch, damit ich die Gesamtübersicht auch nochmal habe. Ne? Aus der Liste, wer jetzt was gepickt hat. Also, ich gehe nochmal eben ganz kurz durch. Wo ist es denn? Draftliste. Also ich sehe jetzt auf die Schnelle erstmal hier in der Runde 1 keine großartige Überraschung. Eher in Runde 2 gleich, da wollte ich gleich nochmal mit dir drüber sprechen. Aber so, das waren so die Standarddinge, außer wie gesagt, ne, Olise auf 1, Harry Kane auf 2, Musiala auf 3, Xhaka auf 4, Wirtz ja, auf 5.
Genau, da würde ich gerne einmal kurz einhaken, Melo. Mhm. Also ich finde es schon ungewöhnlich, dass Xhaka vor Wirtz geht.
Ja.
Also Wirtz nur an 5, finde ich schon, also da ist er schon echt tief gefallen. Ist für mich eigentlich ein klarer Top-3-Pick, aber dadurch, dass natürlich Olise an 1 gepickt wurde, hat sich das alles um einen Platz verschoben. Aber trotzdem, Xhaka so als eher, ja, als zentraler Part und Wirtz ist ja auch eher der Offensivspieler. Offensive macht in der Regel mehr Punkte als, ja, Defensive. Klar, Xhaka war jetzt in der vergangenen Rückrunde der punktestärkste Spieler in Kickbase, hat die meisten Rückrundenpunkte gemacht, was aber auch eigentlich daran und auch lag...
die meisten Rohpunkte, ne?
Genau, aber was auch daran lag, dass Wirtz in der Rückrunde des Häufigeren auch mal auf der Bank saß, ne, und rotiert hat und Xhaka halt eben alles durchgespielt hat. Genau. Für die Hinrunde finde ich das aber trotzdem mutig, dass man... Oder auf die gesamte Saison gesehen finde ich das schon eher ungewöhnlich, dass man Xhaka jetzt vor Wirtz nimmt. Aber, also... Ja, ist, kann man machen. Ich hätte es anders gemacht, aber das finde ich halt schon, dass man da mal kurz drauf eingehen könnte.
Ja, klar, ist valide, was du sagst, aber ich sehe keinen großen, keine große Überraschung, sage ich mal so. Auch alleine der Unterschied der Marktwerte, ja, also Xhaka 5 Millionen günstiger als wir jetzt, ist auch nochmal ein Argument. Bei nur 160 Millionen Budget, die wir da haben, ist das schon ein Drittel, was dann weggeht, ne? Und dann hast du immer noch die Gefahr, und da sehe ich einen leichten Vorteil tatsächlich bei Xhaka. Preis-Leistungs-Verhältnis, ganz klar. Auch was die Rohpunkte angeht, ganz klar. Auch was die Spielanteile angeht. Gut, in der Hinrunde werden sich nicht viel tun. Wir spielen hier übrigens auch mit Soft Reset. Das bedeutet, wir gehen auch runter, ne? Dann in der Winterpause.
Auf 3 Spieler, ne?
Aber ja, auf 3 Spieler. Aber dann nimmst du halt so einen Xhaka natürlich auch mit, ne? Den ziehst du durch.
Ja, ja, klar.
Aber natürlich. Ich habe da jetzt in der ersten Runde zumindest keine großartigen Überraschungen.
Aber Dimirovic, ein Erstrunden-Pick an 11 wurde der gepickt von Kickbase Insider vor einem Benjamin Šeško, vor einem Luis Openda, vor einem Marcel Sabitzer, vor einem Joao Palhinha. Also, da
soweit war ich ja noch nicht.
Genau, aber
bis jetzt nur bis noch hingeguckt.
Achso, ja, okay. Ja, ich finde Dimirovic als Erstrundenpick an 11 vor den anderen genannten Namen schon auch eher ungewöhnlich. Ja. Gleiches gilt auch für
Kuto
auf 12 von Pöti.
Auch Risiko, ne?
Dortmund-Fan, ja klar, der ist, der hat sich da natürlich gut auch informiert, aber trotzdem ein Rechtsverteidiger, der enormen Offensivdrang hat, wird auch verglichen mit Ian Maatsen, dass der wohl auf einem ähnlichen Niveau auch performen kann, gerade offensiv, was natürlich auch dann schon die Fantasie zulässt, dass der seine 120, 130 im Schnitt macht, klar, aber ist halt trotzdem ein ungeschriebenes Blatt, ne? Also, ja, ich weiß nicht, ob ich den vor einem Palhinha oder vor einem Openda genommen hätte. Ja. Also das waren für mich noch so zwei Namen, die ich für die erste Runde auch eher ungewöhnlich fand.
Ja, ja, klar. Also Dimirovic kann ich vielleicht in Ansätzen verstehen, 26 Millionen und ist halt ein klassischer Stürmer, die halt sehr rar sind. Ja, das musst du natürlich auch im Draft berücksichtigen. Wenn du einen guten Stürmer haben willst, musst du so schnell wie möglich natürlich die guten Stürmer holen. Boniface war schon vorher weg, Kane sowieso. Aber dann zu sagen, Dimirovic als drittbesten Stürmer in der ersten Runde zu picken, hinter Kane und hinter Boniface, war ja auch zu bezweifeln. Ist auch eine Überraschung. Und Kuto, bei Pöti, ist einfach ein Dortmund-Brille. Ne? Völliges Risiko. Klar. Musst du aber auch einsteigen, ja, in so einen Draft. Musst du auch natürlich ein hohes Risiko gehen. Sieht man bei mir gleich. Ich war übrigens an Position 9 und habe Joshua Kimmich geschenkt bekommen. Alleine auch schon, wie gesagt, ne, weil natürlich da die erste Position eigentlich wegzudenken ist und du damit dann letztendlich an Position 8 bist, ja, dann hochrückst. Und da Kimmich zu bekommen in der ersten Runde, ich hätte mir Boniface gewünscht, ja, aber genau vor mir, Kickbase Kobold hat ihn mir dann weggeschnappt in der ersten Runde. Aber ist okay. Viele munkeln ja, dass Kimmich ja noch wechseln wird, wie auch immer. Gehe ich nicht von aus. Ich bin der festen Überzeugung, dass er den Schwung aus der Europameisterschaft mitnimmt und eine sehr, sehr starke Hinrunde spielen wird. Wenn nicht sogar eine ganze Saison.
Würde ich dir wünschen.
Dass ja, ich bin da recht zufrieden. Ja.
Dass da dein Wunsch auch in Erfüllung geht. Ja, bleibt halt spannend. Ne? Wird er als Rechtsverteidiger spielen? Wird er im Zentralmittelfeld spielen? Wird er hin und her pendeln zwischen den beiden Positionen? Wechselt er noch? Ach, es gibt halt einfach irgendwie so viele Unbekannte im Fall Kimmich. Und ja, das bleibt abzuwarten. Aber ich gehe auch, stand jetzt davon aus, dass er auf jeden Fall diese Saison noch bei Bayern macht und dann im nächsten Jahr ablösefrei
dann geht. Ja, genau. Ja, und dann ging es fleißig weiter, ne? In Runde 2 war ich ja dann wieder eher drin als du, weil wir im Snake-System spielen. Da habe ich meinen ersten vermeintlichen unsicheren Pick, ich will nicht sagen Fehler, aber ich hätte, glaube ich, im Nachhinein doch eher anders gepickt. Ich habe mich dann für Angelo Stiller entschieden, weil ich ja immer noch ganz stark an Stuttgart glaube. Und Stuttgart, muss ich aber auch sagen, die knüpfen gerade in der Vorbereitung genau da an, wo sie jetzt in der Saison aufgehört haben. Saustarke Spiele, die sie bisher dahingelegt haben. Offensivdrang bis zum geht nicht mehr. Tore. Und das in der jetzigen Phase der Vorbereitung finde ich gar nicht so schlecht, wie die da agieren im Moment. Und Stiller bis jetzt auch mit einer der Protagonisten. Also ganz so pessimistisch bin ich dann doch nicht, wie alle anderen. Ich verstehe es auch nicht, warum alle Stuttgart so schlecht reden im Moment. Vielleicht bin ich der alleinige, neben den ganzen Stuttgart-Fans, der alleinige Nicht-Stuttgart-Fan, der immer noch davon überzeugt ist, dass Stuttgart sehr, 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 sehr gut spielen wird in der kommenden Saison und sehr, sehr weit oben landen wird. Aber wir werden es dann sehen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, alleine schon vom Marktwert her mit knapp über 30 Millionen einen Stiller zu bekommen, der definitiv nicht mehr diesen Punkteschnitt machen wird, bin ich der festen Überzeugung. Das war auch deine Argumentation und auch die von King während des Drafts zu sagen, boah, 130er Schnitt nächstes Jahr oder nächste Saison, die muss er auch erstmal schaffen. Wird er nicht, aber bei 32 Millionen einen 120er Schnitt von mir aus auch zu haben, ist auch okay.
Ja, also er ist halt sicherer Stammspieler. Er kennt jetzt den Hoeneß-Fußball in Perfektion. Daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern. Also ich meine, Hoeneß ist immer noch Trainer. Er wird den gleichen Ansatz auch wählen, egal welches Spielermaterial er zur Verfügung hat oder halt im Vergleich zur Vorsaison auch eben nicht. Der schießt die Standards. Also ja, also du bekommst da eigentlich einen verlässlichen, sicheren Spieler. Preis-Leistung wird sich halt zeigen. Ich glaube, wie gesagt, halt nicht, dass er nochmal so an die 130 im Schnitt rankommt wie in der Vorsaison, weil ich einfach glaube, dass Stuttgart auch punktetechnisch schon auch einiges federn lassen muss und eben nicht nochmal Vizemeister wird. Das heißt, ihm werden allein schon einige Teampunkte auch fehlen. Scorer sind jetzt auch nicht unbedingt so sein Ding. Ja, aber vom Gefühl her so 110, 115 im Schnitt, da sollte er auf jeden Fall landen. Unabhängig davon, wo Stuttgart auch landet, dann am Ende der Saison. Mhm. 32 Millionen ist okay. Also, ja, also danach wurden noch ein Sabitzer, also direkt nach dir wurde Sabitzer auch gepickt. Der kostet 5 Millionen weniger. Von dem halte ich persönlich mehr als von Stiller. Also hätte dann vielleicht eher einen Sabitzer genommen als einen Stiller. Aber Stiller ist an sich schon ganz gut. Mhm. Ja.
Und dann ging es so weiter und so weiter und so weiter und dann kamst du dran.
Genau, ich hatte halt dann den vorletzten Pick in Runde 2, sprich der 25. Pick overall und habe mich tatsächlich vorab, das muss ich hier in der Runde auch erwähnen, marktwerttechnisch nicht auf den Draft vorbereitet. Also ich war dann so ein bisschen, okay, ich habe jetzt Kane bekommen für 58,5 Millionen von insgesamt 160 Millionen. Das heißt, ich so etwas über den Daumen gepeilt, hatte ich dann ja nur noch 100 Millionen für mein gesamtes Restteam zur Verfügung, sprich für 10 Spieler. Und habe dann sofort in Runde 2 auch panisch angefangen, so ein bisschen aufs Geld zu achten. Und habe mich dann für Julian Riason entschieden, weil ich finde, der ist mit 18,8 Millionen eigentlich irgendwie immer ein super günstiger Stammspieler. Der macht schon seine 27, 28 bis 30 Startelf-Spiele pro Saison für Borussia Dortmund. Der liefert einem so 5, 6 Scorer in der Saison, macht seinen 105er bis 110er Schnitt. Man weiß, was man bekommt. Ich sehe ihn auch trotz des Kuoto-Transfers auf der linken Verteidigerposition vorerst gesetzt. Genau, im Nachhinein ärgere ich mich so ein bisschen, weil direkt nach mir hat Muri.
Ach, du auch?
Ja, direkt nach mir hat Muri Pascal Groß gepickt. Mhm. Und ja, den habe ich irgendwie auf meiner Liste ein bisschen übersehen. Hätte, glaube ich, lieber den Groß dann gehabt, weil der halt Mittelfeldspieler ist und wahrscheinlich auch eine Schlüsselrolle bekommen wird, als jetzt mein Riason. Aber ja, unter 20 Millionen, ziemlich wahrscheinlich ein Dortmunder Stammspieler, finde ich, ist okay. Und wie gesagt, ich musste halt wirklich aufs Geld achten, weil Kane ja allein schon 20 bis 30 Millionen mehr kostet als alle anderen Picks, die getätigt wurden, ne, vor mir. Mhm. Also das muss man halt auch mit einbeziehen. Also für Kane habe ich quasi einen Preis von 2 Picks bezahlt. Ja.
Mhm. Ja, dann warst du ja knapp dahinter wieder in der dritten Runde wieder dran. Ja, dann durfte ja Muri zweimal wegen dem Snack-System. Und dann in der dritten Runde hast du dir dann einen Leverkusener geschnappt.
Genau. Wir wissen ja alle, Stürmer in Kickbase sind sehr rar gesät. Da gibt es wenig Top-Klasse-Stürmer. Und das ist auch immer die Position, wo die größte Vakanz herrscht in den meisten Teams. Und ich habe mir halt gedacht, okay, ich bin jetzt am Anfang Runde 3 nochmal dran mit einem Pick. Und ich möchte da vorne den Laden abschließen und nehme noch einen Stürmer, dass ich dann neben Kane noch einen weiteren Stürmer habe, mit dem ich dann in die Saison gehen kann und dann schon direkt mit Doppelspitze auch planen kann. Und habe mich für Amine Adli von Bayer Leverkusen entschieden, weil der in der Rückrunde vergangene Saison schon super viele Minuten gesehen hat, flexibel einsetzbar ist, kann über den linken Flügel kommen, kann aber auch als Sturmspitze spielen, wenn man halt da so ein bisschen Skillball spielen möchte und weniger auf Physis achtet, sondern eher auf Tempo und ein bisschen auf Dribblings und Passspiel, um da so ein bisschen auch in der Offensive variabel zu sein. Das hat Alonso in der vergangenen Rückrunde ja auch das häufigere Mal gemacht. Seine Konkurrenten sind halt Jonas Hofmann und Terrier, der Neuzugang aus Frankreich, stand jetzt. Und ich kann Terrier tatsächlich nicht einschätzen, weil ich zu dem wenig sagen kann. Das muss ich erstmal auf mich zukommen lassen, wie der auch bei Leverkusen funktioniert, wie der reinkommt. Aber Adli sollte schon von seiner Erfahrung her und dadurch, dass er jetzt auch schon bei Leverkusen letzte Saison gespielt hat, unter Alonso, sollte der schon auch mit einem Vorsprung in die Saison gehen, in meinen Augen. Und von den dreien, die ich jetzt genannt habe, schon auch in der Hinrunde die meiste Spielzeit bekommen. Und von daher, mit Adli bin ich eigentlich sehr zufrieden. Für 14,5 Millionen ist echt günstig, ein Leverkusener Potenzialspieler zu haben. Auch budgettechnisch passt er gut rein bei mir. Ja. Das stand halt erneut im Vordergrund. Von daher, mit Adli bin ich zufrieden. Riason ist so der Einzige, wo ich so ein bisschen Bedenken habe. Aber es gilt ja auch nochmal zu betonen, wir kaufen diese Spieler für Marktwert. Das heißt, wenn wir sie sofort wieder verkaufen, was wir machen dürfen, ist gar kein Problem, dann machen wir leichten Gewinn beziehungsweise machen keinen Verlust, weil wir sie ja dann für Marktwert auch direkt wieder verkaufen können. Und dann können wir uns auch anderweitig aufstellen.
So, genau vor der Entscheidung stehe ich nämlich jetzt. Der dritte Pick, den ich gesetzt habe, und ich bin ja bekannt für meine dritten Picks, denn letztes Jahr in der dritten Runde habe ich meinen Geheimfavoriten, den keiner von euch auf dem Zettel hatte, Alejandro Grimaldo gepickt, der mich dann durch die Saison getragen hat und das dann auch zum Titel, habe ich Mohamed Amoura für 12,3 Millionen rausgeknallt und alle, boah, den wollte ich. Und ich so, ja, dann pickt ihn doch bitte früher. Im Nachhinein ärgere ich mich jetzt, denn 2 Tage später, also gestern, kam dann die bittere Nachricht: Amoura fällt jetzt erstmal vorerst aus, in Bandverletzung am Knie. Was mache ich jetzt, Simon? Ziehe ich ihn durch, riskiere ich's und hoffe langfristig, dass noch in der Hinrunde was passiert und der Typ dann rasieren wird, oder verkaufe ich ihn jetzt und nehme diese 12 Mio und gucke, dass das, was jetzt noch nach dem Draft übrig bleibt und auf den Markt kommt, irgendwie halbwegs Punkte liefert?
Super schwere Entscheidung, Melo. Also ich möchte nicht in deine Haut stecken. Aber ich glaube, da macht für mich schon der ausschlaggebende Punkt ja, die Verletzung, also so mit Knieverletzung ist nicht zu spaßen. Die ziehen sich, das wird sicherlich auch einige Wochen in Anspruch nehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Ausfallzeit prognostiziert wurde, aber das sollten ja mindestens 4-5 Wochen sein, denke ich mal. Das ist schon auch einiges an Zeit. Klar, in 4-5 Wochen sind erst ein beziehungsweise zwei Spieltage gespielt, aber und dann kommt ja auch direkt eine Länderspielpause, wo er sich dann vielleicht erholen kann, im Training wieder voll einsteigen kann, fitnesstechnisch wieder auf 100% kommt. Aber es handelt sich halt hierbei auch immer noch um Neuzugang, der jetzt 3 Wochen Vorbereitung verpasst. Das wird ihn sicherlich auch zurückwerfen. Er kann sich dem neuen Trainer nicht präsentieren. Er kann sich nicht mit der neuen Mannschaft einspielen. Das ja, ist halt doof, ne, dadurch, dass er dieses ganze Wolfsburger Umfeld noch gar nicht so lange kennt und noch nicht so eingespielt ist. Von daher muss das dann alles während der Saison stattfinden, was dann auch eher dafür spricht, dass er wahrscheinlich über Training die Integration schaffen muss, dann in den Bundesligaspielen eher mal als Joker eingesetzt wird, um überhaupt erstmal so ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, wird langsam herangeführt. Ja, unterm Strich.
Dann ist auch Länderspielpause nach dem zweiten Spieltag. Also ich glaube nicht, dass der vor dem dritten, vierten Spieltag, und das wäre dann Ende Oktober, Mitte Oktober, dass der da irgendwie Ansätze zeigt, da was reinzumachen. Also ich gehe auch davon aus, dass das wahrscheinlich ein kurzes Intermezzo war.
Ja, also ich glaube, da musst du auch reagieren. Also
Amour.
Es sind zwar nur 12,3 Millionen, Melo, aber die,
ja, die sind jetzt wichtig, Alter, aber 160 Millionen.
Ne? Wollte gerade sagen.
Meines Budgets.
Also, ich glaube, du musst ihn verkaufen. Da führt kein Weg dran vorbei und musst halt gucken, dass du mit dem Geld ja, in andere Spiele dann investierst, um dir ein gutes Team aufzubauen.
Wer könnte denn jetzt vorne bei den Wolfsburgern neben Wind zum Thema werden? Behrens, glaube ich, zu ähnlich zu Wind. Ne? Thiago Thomas ist noch im Aufbau.
Ja, auch schwer, ne? Also die haben sicherlich mit Amoura da auch
geplant. Thiago Thomas ist fit, meine ich. Thiago Thomas, Lukas Metscher, sorry.
Genau, Lukas Metscher. Ja, vielleicht werden die da jetzt auch noch was machen in einem günstigen Regal. Vielleicht auch nochmal jemanden nachverpflichten. Bei Wind steht ja auch irgendwie immer noch ein Abgang im Raum, aber nichts Konkretes habe ich da jetzt in den letzten Wochen gelesen, aber mal gucken, was da noch kommt. Aber ich denke mal, jetzt nach der Amoura-Verletzung werden die dem auch einen Riegel vorschieben. Also wenn die jetzt noch Wind abgeben, ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Ja, vielleicht dann auch nur alleinige Spitze Wind und dann spielst du eher mit Mittelfeldspielern dahinter. Mal gucken. Bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, dass du Wind Amoura, das hätte schon Spaß gemacht, aber auf dieses müssen wir dann ja noch ein bisschen warten.
Ja, und vielleicht habe ich ja dann die Möglichkeit und das Glück, ihn dann wieder zu holen, sobald er dann wieder auf den Markt kommt. Belaber ich euch alle. Übrigens, mein Spitzname, mein neuer in der Creator Liga ist Phrasendrescher. Warum?
Mein neuer Spitzname ist Showman.
Zu Recht, wie ich meine. Du bist immer für die Blockbuster-Deals verantwortlich bei uns in der Liga. Immer.
Wollte gerade sagen, damit darf auch zu rechnen sein jetzt in der kommenden Saison.
Und diesen 17-Millionen-Deal mit Volland, den werde ich dir niemals, niemals verzeihen. Aber gut, weiter geht's. Vierte Runde. Und da wurde es dann schon so langsam richtig ernst. Ne? So, wer hat denn jetzt hier wen auf dem Zettel und wer hat seine Budgets im Blick und wer konnte denn da doch mal den einen oder anderen Stil landen? Ja, und an Position 9 im Snake, letzte Runde quasi dann rückwärts, war ich ja dann schon kurz danach wieder dran und vor mir noch Upamecano, Coman, Ginter, Grifo, die wurden dann alle in der Runde gepickt, alle so 11, 14, 17 Millionen, Grifo 26 und dann kam ich mit meiner weisen Voraussicht und in der Runde geht's eigentlich letztendlich nur um Gambler, um Hidden Gems, ja, zu einem gewissen Marktwert, und da gehen wir ja gleich nochmal im Detail im Ranking drauf ein, und er ist auch übrigens bei uns im Ranking, habe ich mich für Borussia Dortmund und Jamie Beino Gittens entschieden. Und ich glaube, nicht ich glaube, ich weiß es, der Junge wird eine Breakout-Season spielen. Es ist so viel los gerade in Dortmund. Kommen wir gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen. Ja, Füllkrug weg. Was ist mit Adeyemi? Ja, was ist mit Mahlen? Der will auch weg. Ja, und schön dahinter. Oder mittlerweile auch auf eigentlich gleichem Niveau. Ja, steht Jamie Bynoe Gittens für keine 12 Millionen oder knapp über 12 Millionen einen Außen bei Dortmund zu haben, der vermeintliche Startelf-Ambitionen hat. Ja, es sei denn, da passiert noch irgendwas, was mal Transfers angeht, und die setzen ihm da einen vor, glaube ich aber nicht mehr. Es gibt für zwei Positionen zweieinhalb Wettbewerber. Und Jamie Bynoe Gittens ist für mich einfach ganz klar für den Beginn der Saison gesetzt. Also, was gibt es da an Diskussion? Für mich war ein Zeichen, ob ich richtig liege, wie Pöti reagiert. Der hat, glaube ich, fast die Tastatur kaputt gemacht. Ja, also war dann doch das richtige Zeichen. Genauso wie bei Amura, den wollte er auch haben. Also ich habe ihm dann beide weggeschnappt. War ich dann doch wohl richtig. Hatte ich ein richtiges Näschen. Gehst du damit oder sollen wir das gleich erst im Ranking nochmal diskutieren? Denn er ist ja gleich auch mit dem Ranking.
Lass uns im Ranking nochmal im Detail auf Bynoe Gittens eingehen. Dann werde ich auch meine Meinung oder meine Sichtweise zu ihm äußern.
Alles klar.
So. Und dann interessant auch, du nochmal. Genau, in der letzten Runde, da sind natürlich viele auch so ein bisschen Gamble eingegangen oder hey, Timo, Kickbase King hat zum Beispiel Undav in der letzten Runde genommen. Einfach
fand ich mega sexy.
Genau, also er natürlich geht er auch davon aus, dass der Wechsel leider nicht zustande kommt, zurück zum VfB Stuttgart, aber er hat ihn trotzdem genommen, falls die sich dann doch irgendwie einigen. Und wenn das wirklich zustande kommt, dann hat er dann Undav in der letzten Runde gedraftet und dann werden die Karten nochmal komplett neu gemischt. Also, ja. Ne, ihr seht, das sind halt auch so ein paar Risikopicks. Die, wenn die aufgehen, sind das halt wirklich richtig, richtig gute Picks. Und die können einen dann vom Mittelfeld oder von unten bis nach ganz oben katapultieren. Aber ja, kann natürlich auch so nicht so. Ja, der Plan kann halt nicht so aufgehen, aber ja. Wir werden es sehen.
Dein Nummer 4 Pick fand ich mega, wirklich mega stark. Nach meinem, finde ich, aber alleine schon was das Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Gamble-Faktor angeht, fand ich das schon top Pick. Erzähl.
Ja, mein Viertrunden-Pick, den finde ich auch richtig cool. Also mit dem bin ich auch mehr als zufrieden, jetzt auch heute noch. Es war ja der vorletzte Pick auch in Runde 4. Das heißt, genau. Der 51. Pick overall von 52. Und ich habe mir da einen Serge Gnabry gesnackt.
Ja.
Also wenn ich halt auch sehe, dass Pöti einige Plätze vor mir Coman genommen hat. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe Gnabry interessanter als Coman.
Ja, hundertprozentig. Wahrscheinlich ist es halt eher so dieses Risiko Olise auf der Seite. Und was macht Gnabry dann, wenn Olise zurückkommt, sich einspielt und was passiert da? Ne? Aber auf der anderen Seite hast du jetzt auch mit Coman natürlich solche Kandidaten wie Sané, ne, die noch vor ihm sind, je nach Spielsystem. Also
Ich finde ihn insofern spannend, als dass er war jetzt mit Ausnahme der vergangenen Saison, war er die letzten 4-5 Saisons immer ein Top-10-Spieler. Mhm. Also Gnabry hat uns immer einen 130er bis 140er Schnitt oder 140er bis 150er Schnitt beschert, immer 20 Scorer geliefert, war einer der besten Kickbase-Spieler und in der vergangenen Saison hatte er da halt so mit Verletzungen zu kämpfen, dass er, glaube ich, in Summe nur 10-11 Einsätze hatte.
Ja.
Und kam halt gar nicht in Fahrt, ne? Und ich glaube halt einfach, dass er jetzt nochmal neu angreifen möchte, hat jetzt verletzungsfrei die komplette Vorbereitung bis dato mitgemacht. Unter einem neuen Trainer konnte sich dem neuen Trainer präsentieren, sich zeigen, ist fit, konnte einen Eindruck hinterlassen und das hat er halt den anderen Spielern, die wir jetzt gerade genannt haben, einfach voraus. Ne? Sané, der war bei der Europameisterschaft, hat danach erstmal noch Sonderurlaub gehabt, hat sich dann einer kleinen OP unterzogen und ist erst Anfang dieser Woche, glaube ich, ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das heißt, Gnabry hat einfach einen Vorsprung von 2-3 Wochen Training im Vergleich zu Sané schon mal. Dann hast du einen Michael Olise, Neuverpflichtung aus der Premier League, der noch keine einzige Minute in der Vorbereitung des FC Bayern dabei war, weil er halt mit Frankreich bei Olympia vertreten ist. Das heißt, der konnte sich Kompany bislang auch noch nicht präsentieren. Und Kingsley Coman ist halt auch ein Spieler, der sehr verletzungsanfällig ist, bei dem am konkretesten auch ein Wechsel im Raum steht. So, da ist Bayern wohl auch dran interessiert, den von der Gehaltsliste zu streichen, weil sie ja sich auf dem Flügel ein bisschen anders aufstellen wollen. Ja, und das heißt, in meinen Augen hat Gnabry von allen Flügelspielern Stand jetzt so die größten Chancen, zumindest mal zum Saisonstart in der Startelf zu stehen, weil er halt bislang der einzige Spieler ist, der sich präsentieren konnte.
Und lass ihn dann mal rasieren, Alter.
Lass ihn dann mal rasieren. Und ich finde, Gnabry ist halt auch irgendwie so ein Spieler, selbst wenn der nur 20, 30 Minuten als Joker bekommt, macht er immer Dampf und ist immer für den Scorer gut. Und ich gucke mir das Ganze jetzt einfach mal ganz entspannt an, bis zur Länderspielpause, die ersten zwei Spieltage. Guck, wie viel Spielzeit für Gnabry vom Laster fällt. Guck, wie er performt. Und dann habe ich da, ja, ich gehe den Gamble gerne ein, weil ich ihn halt auch einfach für 13 Millionen Marktwert bekomme. Er richtig
ist gut kein steigt. Gamble. Ist kein und Gamble. Dann, ich wollte es gerade sagen. Der steigt. Dann
verkaufe ich ihn halt mit Gewinn, ne?
Exakt. Der wird nicht am Marktwert verlieren. Ist ein Bayern-Spieler, mal davon abgesehen. Und wird definitiv ohne Probleme dir nochmal einen richtigen Budget-Boost nochmal geben. Alleine schon, ich sag mal, während der Länderspielpause. Die ersten zwei Spiele, da gehe ich sehr, sehr stark von aus, dass er einen großen Anteil an Spielzeit haben wird, wenn nicht sogar Startelf-Potenzial und durchspielt. Und dann pass mal auf, Alter, dann macht er da mal so, was weiß ich, ne? Ein Törchen, Vorlage, sonst wie der abgeht dann. Kurve geht ja sowieso schon sehr, 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 sehr gut nach oben. Dann nimmst du das erstmal mit. Paar Wochen jetzt noch, jeweils immer 100 bis 200.000 Euro pro Tag. Ja, geilo.
Ja, also ich bin mit dem auch super zufrieden, weil ich kann nur eine ganze Menge gewinnen und nichts verlieren. Und das war mir auch wichtig in der letzten Runde, dass ich halt wirklich so einen Spieler nehme, wo die Upside halt richtig, richtig hoch ist. Aber der Downfall halt einfach nicht gegeben ist, genau. Und da wollte ich halt mit einem Gamble-Spieler gehen und nicht mit irgendeiner Sicherheitsvariante. So, kann ich es auch sein lassen.
Exakt. Ja. Haben nämlich fast alle gemacht da. Deswegen habe ich dir auch gerade schon meinen großen Lob ausgesprochen. Denn guck mal, was haben wir gerade gesagt? Ne? Hinter mir Upamecano, Coman, Ginter, Grifo. Ja, vor mir Grilic, Undav. Dann vielleicht jetzt mit Teller. War schon okay. Roh. Safe, Honorar safe, Palacios vermeintlich safe und vor dir dann noch Burkhardt. Da waren wir beiden so die einzigen, die in dieser Runde meines Erachtens nach schon Risiko eingegangen sind, aber ein positives Risiko, denn die haben beide einfach das absolut krank, geisteskrankeste Upside-Potenzial ever. Ja, lass die da jetzt sich mal auf den Seiten festspielen, dann geht's da richtig ab.
Ja, definitiv. Und man darf auch nicht vergessen, Budget spielt halt einfach auch eine Rolle bei uns in der Liga. Und ich bin halt jetzt aus dem Draft rausgegangen mit Gesamtausgaben von ungefähr 105 Millionen. Das heißt, ich habe jetzt noch etwas mehr als 55 Millionen zur Verfügung für den Rest des Teams. Und du, Melo, du bist sogar bei unter 100 geblieben. 97 Millionen hast du nur ausgegeben.
Ja,
gut, dann kommen da jetzt nochmal 12 Millionen drauf für den Amura-Verkauf.
Genau.
Und dann bist du halt bei, lass mich rechnen, 115 Millionen hast du jetzt zur Verfügung. Das ist stark für den Rest des Teams. Und wir können es den Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch mal sagen, wir haben ja einige auch dabei gehabt, die jetzt weit über der 130-Millionen-Grenze sind. Und von insgesamt nur 160, das heißt, die haben jetzt nur so 20 bis 25 Millionen zur Verfügung, um 7 weitere Spieler sich an Land zu ziehen oder 6.
Ja, ich muss aber nochmal eben ganz kurz korrigieren, nicht ganz, 97 hatte ich ausgegeben, ne? Und wenn ich jetzt den Amura abziehe, habe ich 85 ausgegeben, das heißt, ich habe dann noch 60 und 15, 75,
die ich. Ach stimmt, ausgegeben. Ja, genau.
Nicht 115, ne?
Also, ja, ich habe das gerade gerade falsch rumgesagt, ja, ja.
Aber 75 Millionen Budget jetzt noch zu haben, bei dem, was da jetzt schon alles ausgegeben worden ist, weil du sagst es, da waren welche, die haben jetzt nur noch 5 Millionen Euro übrig für gut, wir hatten noch eine Hidden Jam dabei, das heißt, 5 Spieler sind gedraftet worden und 6 musste jetzt noch für 5 Millionen Euro irgendwie rankarren. Kannst du ja ausrechnen.
Ja, aber hier Kickbase Keys ist es, glaube ich, 136 Millionen hat er ausgegeben. Der hat noch 25 Millionen für 5 Spieler.
Weißt du Bescheid.
Und das bei den aktuellen Marktwerten, ne? Hier kostet ja jeder, der 2 Beine hat, kostet ja inzwischen 6-7 Millionen. In der 13er Liga.
Das mit, wird's echt,
voll mit Creator,
wie der das machen will.
Ein Hauen um Stechen und ein Hauen um Stechen und Stechen um jeden günstigen Stammspieler. Also da musst du halt dann auch deine Overpays zahlen. So, ich bin gespannt. Also ich rechne damit, dass er vielleicht auch einen seiner Draftpicks verkauft, um Geld freizumachen.
Naja, muss er. Werbung. Hey Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal ob für eure Beine, Rücken oder Schultern, sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50. P-E-L-I 5-0. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbase eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende. Und dann, wie gesagt, hatten wir nochmal einen separaten Hidden Gem Draft, aber da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, denn viele dieser Namen, wie der Name schon sagt, Hidden Gem, die werden jetzt gleich in unserem Ranking diskutiert, denn wir gehen jetzt mal die Top 15 durch. Aber bevor wir das machen, vielleicht nochmal ganz kurz 2-3 Worte zur aktuellen Situation. Füllkrug weg. Das war ein kurzes Gastspiel für den Kollegen, ne? Und was ist denn jetzt da vorne drin? Kirassi dauert noch ein bisschen. Füllkrug weg. Mal will auch weg. Mit Adeyemi weiß auch noch keiner so richtig, was Sache ist. Ausverkauf bei den Dortmundern und spielt jetzt mein Jamie Bino Gittens ganz alleine da vorne drin? Oder was passiert da?
Ja, also super spannend, was da passiert, ne?
Das ist irre, oder?
Klar, du hast halt Kirassi geholt als klaren Top-Stürmer. Der hat auch keiner bei Dortmund irgendwie einen Hehl draus gemacht, dass er natürlich der Königstransfer sein soll. Nach so einer Vorsaison ist das ja auch nicht verwunderlich. Aber ja, Füllkrug hat dann auch sofort gemerkt, okay, ich kriege hier einen Girassi noch irgendwie vor die Nase gesetzt. Es spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass ich in der kommenden Saison absoluter Stammspieler sein werde, so wie es jetzt in der vergangenen Saison war. Und dann kam halt West Ham um die Ecke und hat ihm einen garantierten Stammplatz angeboten, das ein ähnliches Gehalt und ja, er wollte sowieso immer mal auch in England auf der Insel spielen. Ich glaube, dass diese Art des Fußballs auch sehr, sehr gut zu seiner Physis einfach auch passt. Und ja, unterm Strich hat man sich dann auch einigen können. Ich glaube, dass Dortmund tatsächlich auch so ein bisschen auf Transfereinnahmen angewiesen war oder so ein bisschen was an Transfererlösen auch erzielen wollte. Und jetzt halt mit 30 Millionen fix für einen 31-jährigen Füllkrug. Ich glaube, da kannst du halt dann auch einfach nicht Nein sagen. Das heißt, aber die haben jetzt Handschlag. Auch da haben sie jetzt auch ihren Soll erfüllt, was die Einnahmen angeht. Und das heißt, Füllkrug ist jetzt weg. Moukoko, oder besser gesagt dessen Berater, hat auch schon öffentlich bekannt gegeben, dass sie auf Vereinssuche sind und dass Moukoko wohl den Verein verlassen möchte. Das heißt, auch der wird wahrscheinlich eine neue Herausforderung annehmen. Ja, und alles dann hast du.
Spielt mir mit meinem Jamie Bino Gittens in die Karten.
Wunderbar. Genau, dann hast du halt irgendwie einen Adeyemi, um den es jetzt konkrete Gerüchte gibt, was ein Interesse von Juventus Turin angeht. Da sollen wohl auch schon die ersten Angebote reingeflattert sein. Man soll sich, Adeyemi soll sich mit Juventus Turin schon auf einen Vertrag geeinigt haben, bliblablub, wie das alles so ist. Dann kam aber auch wiederum die Meldung, dass an den Gerüchten nichts dran sei oder dass Dortmund ihn auf keinen Fall abgeben möchte. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen und am Ende macht's natürlich immer auch das gute Geld und wenn der Preis stimmt, dann wird Dortmund wahrscheinlich auch verkaufen. Aber ja, dann hast du halt ich möchte noch sagen, ich glaube, dadurch, dass sie halt jetzt 30 Millionen für Füllkrug bekommen, dass vielleicht noch Adeyemi geht, dass Malen bleiben wird.
Das glaube ich auch. Adeyemi wird gehen, Malen wird bleiben.
Ich glaube, Malen wird bleiben, weil da gibt es Stand jetzt auch 0,0 Transfergerüchte.
Hundertprozentig bei dir.
Und Dortmund macht jetzt halt an anderer Stelle die benötigten Einnahmen. Und von daher sind sie halt jetzt auf den Verkauf von Malen auch nicht mehr angewiesen. Und der hat es ja jetzt auch in der vergangenen Rückrunde gar nicht mehr so schlecht gemacht. Also ich glaube, dass sie jetzt auch nicht unbedingt so unzufrieden mit ihm sind. Mhm. Und wenn sich da jetzt nicht noch irgendwas auftut, was für alle Seiten absolut schmackhaft ist, dann gehe ich davon aus, dass er bleiben wird. Aber du hast halt dann auf der anderen Seite noch eine Lücke. Und da stößt natürlich jetzt Jamie Bynoe-Gittens auch rein. Der sich jetzt auch, ne, wie wir es eben schon bei Gnabry gesagt haben, in der Vorbereitung präsentieren kann. Der natürlich auch jetzt schon einiges bei Dortmund auch gespielt hat, auch schon gezeigt hat, dass er ein richtig guter Junge ist. Aber, und davon gehe ich halt sehr, sehr stark aus, Dortmund wird da noch nachverpflichten. Die werden noch irgendwas für die Offensive holen. Die müssen sich auch für die Champions League rüsten. Ich meine, durch die Champions League Reform hast du halt schon 8 fixe Spiele. Das sind schon mal 2 mehr als in der eigentlichen Gruppenphase. Mhm. Und du brauchst einen breiten Kader. Und wie jetzt sich die Offensive aufstellt, ist das halt einfach noch viel zu dünn. Von daher, da werden sicherlich noch 1-2 Spieler kommen. Und dann läuft Bynoe-Gittens natürlich auch sofort wieder Gefahr, Rotationsspieler zu sein. Deswegen spannende Personale, aber wir haben ja auch eben betont, wir wollen ja auch so diesen Gamble und diese Upside mitnehmen. Wenn es aufgeht, dass wir dann einen Stil gelandet haben. Und wenn nicht, haben wir auch keinen großen Verlust gemacht.
Genau.
Direkt nachdem gestern Abend der Wechsel von Füllkrug zu West Ham so gut wie fix vermeldet wurde, kamen Gerüchte auf um Maximilian Bayer von Hoffenheim. Da war dann direkt so, okay, Dortmund nimmt wieder die Spur zu Bayer auf. Finde ich spannend, finde ich gar nicht so schlecht.
Könnte als Spielertyp, ne? Weil wenn du mit Gerassi da einen hast, brauchst du natürlich keinen Füllkrug, deswegen verkauft Dortmund ja logischerweise auch den Füllkrug. Könnte mir sehr gut gefallen.
Ja.
Der Maximilian Bayer. Aber erstmal lose Gerüchte. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt hier irgendwas Konkretes sicher zu sagen können. Also außer, dass er wahrscheinlich als Spielertyp da ganz gut reinpassen könnte neben dem Gerassi.
Genau, von der Idee her würde das schon passen, ne?
Ja, genau.
Muss man gucken, ob man da jetzt transfertechnisch zusammenkommt. Ich denke mal, so ein Bayer wird wahrscheinlich so 35 Millionen Ablöse kosten. Das sind dann nochmal 5 mehr, als du für Füllkrug bekommen hast, aber das werden die sicherlich auch aufbringen können. Also fänd ich eigentlich ganz spannend. Also ich würde Bayer lieber noch in der Bundesliga sehen, als irgendwie in der Premier League.
Boah, ich freue mich schon so unglaublich auf diese Transfer-Episode mit Max von Create Football. Ne? In 14 Tagen ist es soweit. Da sprechen wir mit ihm alle fixen Transfers mal durch. Also da werden wir euch rechtzeitig noch fragen, wen wollt ihr haben? Wen sollen wir in der Episode einmal richtig auseinandernehmen? Von Palinha angefangen über Olysee, über. Und wir gehen vielleicht auch nochmal die ein oder andere Gerüchteküche mal durch, weil Max, der ist ja sowas von verdrahtet und macht das ja auch hauptberuflich und macht ja auch für Sky und so weiter und so fort seine Analysen. Da werden wir eine mega krasse Episode auf die Beine stellen und genau über solche Dinge dann im Detail diskutieren. Also freut euch schon mal drauf, wir werden euch rechtzeitig darüber informieren.
Ja, über Dortmund werden wir sicherlich ausführlich sprechen.
Lass uns mal jetzt ausführlich über die Top 15 Hidden Gems Gambler sprechen. Also sie verfolgen uns ja jetzt gerade schon durch die gesamte Episode. Und jetzt wollen wir sie ja auch mal, den einen oder anderen Namen haben wir schon gehört, wie gesagt. Jetzt wollen wir sie mal ranken. Wir haben, wie bei den letzten Episoden auch, ein Top 15. Diesmal kein Konsens-Ranking, sondern wir haben uns schon im Vorfeld darauf vorbereitet. Lass uns mal hinten anfangen, Platz 15, und mal die Namen schnell durchgehen und den einen oder anderen mal in den Fokus rücken und ein paar Worte dazu erzählen. Marktwerte rausknallen, Punkte-Predictions und so weiter. Das sind ja jetzt die Namen, die die Leute hören wollen, um am Ende jetzt nochmal so dieses, wie wir es auch beim Draft gemacht haben, nochmal so ein bisschen die Mitmanagerinnen und Mitmanager auszustechen.
Genau, also wir haben ja jetzt in den letzten Episoden auch einige Rankings erstellt und präsentiert. Und das kam auf jeden Fall sehr, sehr gut an bei euch. Und von daher haben wir uns gedacht, machen wir auch ein weiteres Ranking, was so Spieler angeht, die so ein bisschen unterm Radar fliegen, die sehr günstig zu haben sind, aber vielleicht mit etwas Glück auch Stammspieler werden können. Also wir versuchen da so ein bisschen auch budgettechnisch ranzugehen und haben die Hoffnung, dass bei den Namen vielleicht auch der nächste Bayer oder der nächste Stiller der Vorsaison dabei ist. Für die, die sich noch nicht mehr dran erinnern können, aber Anfang vergangener Saison waren beide Spieler 500.000 wert und haben es dann, ja, bis hin zu 130er Schnitz und 15 Bundesliga-Toren geschafft. Und ja, hoffentlich ist in unserer 15er-Liste diesmal auch so ein Spieler dabei oder vielleicht mehrere, die die so eine Saison hinlegen, weil dann kann man jetzt da echt richtig, richtig gute Schnapper mit landen. Auf der 15 haben wir Marius Bilter von Hoffenheim. Für den haben wir uns entschieden, weil sein Konkurrent auf der linken Schienenposition, Juracek, den wir beide auch super interessant fanden, ja. Sich jetzt im Testspiel verletzt hat und jetzt vorerst ausfallen wird. Und ja, Bilter ist einer oder ist ein Spieler, der diese linke Schienenposition schon gespielt hat, diese Position bekleiden kann. Und den finden wir speziell für den ersten Spieltag, wenn nicht noch irgendwie nachverpflichtet wird, finden wir den speziell für den ersten Spieltag super spannend, denn am ersten Spieltag geht's für Hoffenheim gegen Holstein Kiel, gegen den Aufsteiger. Und wenn man da dann so einen günstigen Bilter reinwerfen kann, der auch Offensivakzente setzt, dann kann man da, glaube ich, auch einen grünen Balken irgendwie für günstig Geld zumindest mal am ersten Spieltag halt abstauben.
Ja, und dann lass ihn am zweiten Spieltag, wenn er den ersten richtig gut macht, ja, lass ihn da auch nochmal spielen. Dann ist Länderspielpause. Hoch, Marktwert mitnehmen, Budget einheimsen und dann irgendwann nach der Länderspielpause wieder verkaufen. Absolut verdient auf Platz 15, definitiv.
Ja, auf der 14 haben wir Beino Gittens.
Für mich eigentlich viel zu weit unten, aber ja, okay. Am Ende ist es dann doch ein Konsensranking.
Ja, genau. Also der kann natürlich auch viel weiter nach oben rutschen, ist ganz klar. Das ist halt einfach so ein bisschen, der kostet über 12 Millionen, also ist jetzt auch nicht super günstig, gerade jetzt in der Vorbereitung, wo das Geld vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schon was knapper ist. Wir haben jetzt über ihn gesprochen.
Alles gut.
Ist in einer guten Position, ne, was Spielzeit angeht, stand jetzt. Aber da muss man jetzt auch noch abwarten. Bis zum Bundesliga-Auftakt sind es jetzt auch noch 3 Wochen hin. Da kann noch viel passieren. Von daher, Beino Gittens sicherlich ein super spannender Spieler, der im Upside
bietet. Über die Qualität brauchen wir nicht sprechen. Aber das Gamble zu Marktwertverhältnis ist ausschlaggebend für den Platz 14.
Ja, genau.
Okay, gut.
Auf der 13 haben wir Elmas von RB Leipzig.
Unglaublich. Ich habe ja die Frage in die Story gepackt, ne? Und ich glaube, von den 20, 25 Einsendungen, die da kamen, ich glaube locker 10, fast die Hälfte, Elmas. Was ist mit dem? Warum fahren die da alle so auf den ab?
Ja, also wenn man sich halt die nackten Fakten anschaut, dann ist das bis jetzt eher mal ein Flop, würde ich mal behaupten.
Ja.
Denn RB Leipzig hat im Winter 25 Millionen an Neapel überwiesen für die Dienste von Elmas. Und ich meine, in der Rückrunde kam er ja nur sporadisch zum Einsatz, stand zweimal in der Startelf. Vergangene Rückrunde. Ja, hat einfach seine Zeit auch gebraucht, um sich da einzufinden. Und bislang läuft die Vorbereitung wohl auch noch nicht so komplett rund, wurde, glaube ich, jetzt auch von Rose so ein bisschen kritisiert, dass das, was er da so bringt, nicht wirklich gut ist. Aber er kostet halt in Kickbase auch nur 6,2 Millionen und bei einem 25-Millionen-Transfer muss ja irgendwann auch mal irgendwie der Knoten platzen. Du hast halt auf der Position, auf der er hauptsächlich spielen kann, hatte er halt vergangene Saison ein Olmo und ein Baumgartner und ein Xavi Simons vor der Nase. Olmo wird jetzt wahrscheinlich den Verein verlassen. Da bleibt die Fantasie offen, dass Elmas dadurch halt schon auch ein bisschen mehr Spielzeit bekommen wird. Ist auch ein krasser Gamble. Muss man echt gucken, wie er sich macht, ob er reinkommt in die Saison, ob er sich in Leipzig jetzt endlich mal zurechtfindet. Aber wenn, dann, ich meine, er hat in Neapel hat er echt auch richtig gut performt. zum Teil. Ja, ja, und ja. Das heißt, der kann schon kicken. Mhm. 6,2 Millionen Marktwert in Kickbase. Kann man vielleicht mal eintüten, so für Marktwert. Ich glaube nicht, dass da so viele ja, drauf gehen werden und den hoch overpayen werden, weil er halt einfach bislang noch gar nichts gezeigt hat. Ne?
Ja, okay. Gut, weiter geht's. Cedilia ist weg. Willkommen zu Platz 13.
Genau, Cedilia steht ja kurz vor einem Wechsel zu Olympique Marseille. Und dadurch fehlt Freiburg natürlich ein Rechtsverteidiger. Die kriegen natürlich auch eine stolze Summe für Cedilia. Ich glaube 15, 17 Millionen, irgendwie sowas steht im Raum. Das heißt, die werden da sicherlich dieses Teile des der Einnahmen auch wieder reinvestieren. Und da wird sicherlich auch noch ein Rechtsverteidiger dann kommen. Aber wir haben Kübler auf die 12 gesetzt, weil Kübler einfach ein sehr erfahrener Rechtsverteidiger ist, der ja auch schon in den letzten Jahren extrem viel Spielzeit bei Freiburg bekommen hat. Ein direkter Konkurrent mit Cedilla ist jetzt erstmal weg. Und von daher sehen wir Kübler als recht interessant an, dass er auch zum Start primär dann auch viel Spielzeit bekommen wird, aber vielleicht auch die ganze Saison über, ne? Also Kübler ist ja auch immer einer, der sich dann mal in die Startelf mausert und sich dann da auch erstmal hält. Von daher, preis-leistungstechnisch kann man da, glaube ich, auch Stand jetzt wenig falsch machen. Kann man auf jeden Fall auf die Liste setzen und mal einpacken, wenn man noch irgendwie einen günstigen Filler braucht. Kommen wir zu unserem Platz 11 und da haben wir Sieb von Mainz 05. Der wurde jetzt, glaube ich, für 2 Jahre von Bayern München ausgeliehen. Oder haben die den fest verpflichtet und Bayern hat eine Rückkaufoption? Ich weiß es gar nicht genau, aber der kommt auf jeden Fall von Bayern München.
Ja, wollte ich gerade sagen, die Konstellation ist auf jeden Fall schon mal richtig.
Ja. War vergangene Saison an Greuther Fürth in die zweite Liga verliehen und hat da wirklich durchaus
richtig gut gemacht.
Genau, hat da durchaus gut performt und viele Scorer auch gesammelt. War da auch größtenteils Stammspieler. Also hat das wirklich richtig gut gemacht da in Fürth.
80er-Schnitt übrigens, ne? 2600 Gesamtpunkte.
Genau, und das, wo es Fürth gelandet, Platz 10, 11, sowas. Also die waren ja jetzt auch nicht ein Top-Team in der zweiten Liga. Also hat es schon ganz gut gemacht und gut performt.
Gerade hinten raus, ne? Hat er nochmal 2, 3 richtige Bomben hingelegt. Einmal eine 280er-Bombe sehe ich gerade, 2 Tore am 31. Spieltag, direkt danach 160 Punkte, 1 Tor. Das ist einer, wenn der knipst, dann knallt's.
Ja, und ich glaube, dass er jetzt auch seine Qualitäten in der ersten Liga beweisen möchte.
Ja.
In Mainz ist, glaube ich, ein sehr passendes Umfeld auch für ihn. Und mit Brian Gruder steht da natürlich auch ein Spieler im Kader, der heiß begehrt ist innerhalb Europas bei den ganzen Top-Teams. Und da kann natürlich auch noch ein Wechsel passieren. Man hat gehört, Brighton sei wohl Favorit auf seine Verpflichtung mit hier dem deutschen Trainer Hürzeler, der von Pauli dahin gegangen ist. Er soll da wohl das Hauptziel Nummer 1 sein. Und mal gucken, was sich da noch entwickelt. Und dann wird natürlich auch ein Konkurrent für die Position von Sieb ist dann weg. Und dann kann vielleicht Sieb auch die Chance nutzen, in die Startelf zu rücken. Von daher, auch er ist einer, man kann auf ihn gamblen, wenn man ihn für Marktwert einpackt. Und dann kann man einfach mal in Ruhe gucken, was so passiert. Und finde ich gar nicht so unspannend. Am ersten Spieltag geht es auch gegen Union Berlin. Selbst wenn er da nur als Joker zum Einsatz kommt, kann er da auch noch ein paar Punkte liefern. Ja.
Weißt du, was mich eigentlich wundert, nochmal, um auf den Draft zurückzukommen, dass Bayern Gruder nicht gepickt worden ist. Ne? Aber wahrscheinlich halt einfach auch wegen den Rumors. Ne?
Ich glaube, dass, oder bei mir stand er auch gar nicht auf der Liste, weil ich da schon auch stark von einem Abgang noch ausgehe, auch wenn es jetzt in den letzten Tagen ruhiger war, was Meldungen anging. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Gruder nächste Saison noch in Mainz spielt oder in der Bundesliga spielt. Gleiches gilt ja auch übrigens für Frimpong. Frimpong hatte von uns auch keine auf der Liste, weil das wird ja wahrscheinlich mit Tat zusammen so der einzige Abgang bei Leverkusen bleiben von den Stammspielern. Und
übrigens ja auch keiner gepickt hat, ne? Tar.
Genau. Ja, Tar war dann auch sehr teuer, ne? Da haben dann alle irgendwie aufs Geld geachtet und dann weiß ich nicht, ob man so 36, 37 Millionen für einen Verteidiger ausgibt. Ne? Kommen wir zu Platz 10. Und da haben wir ein Top-Talent des FC Augsburg gelistet. Kömür, der kam schon in der vergangenen Rückrunde, hat er schon so seine 3, 4, 5 Einsätze bekommen, hat sogar am letzten Spieltag gegen Bayer Leverkusen sein erstes Bundesliga-Tor geschossen.
Was war das? 2-1, glaube ich, ne?
Haben ja, genau.
Also verloren.
2-1 für Leverkusen. Wurde vom Trainer gelobt, von den Mitspielern gelobt, also der kann wohl richtig kicken und ich gehe mal stark davon aus, dass er jetzt in der kommenden Saison noch mal einiges mehr an Spielzeit bekommen wird. Er wird natürlich nicht als Stammspieler in die Saison gehen, ganz klar, aber er wird weiter über Joker-Einsätze herangeführt werden an die Bundesliga.
500.000, Alter, Rainer.
Vielleicht kommt auch der eine oder andere Startelf-Einsatz mal bei rum. Ey, ich finde den irgendwie nicht schlecht. Der wurde ja auch als Hidden Gem von, ich meine, Kickbase Kobold gepickt.
Ja, leider.
Finde ich spannend. Also Kömür, der wird einiges mehr an Spielzeit bekommen als jetzt in der Rückrunde. Das war erst der Anfang.
Sehr, sehr guter Name. Auf jeden Fall.
Auf der 9. Super spannender Name. Dennis Geiger.
Ja, die sind alle super spannend jetzt.
Dennis Geiger.
Ich würde sagen, Simon, ganz kurz, ab Platz 5 machen wir auch nochmal so ein bisschen Punkte-Predictions. Ne? Was könnte bei rumkommen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Okay.
Dennis Geiger, der ist ja wirklich die ärmste Sau irgendwie in der Bundesliga. Mhm. Nur verletzt, also der hangelt sich ja eigentlich von einer schweren Verletzung zur anderen und zwischendurch spielt er dann mal 2 Spiele. Man gibt natürlich die Hoffnung nicht auf und er selber wahrscheinlich auch nicht und Hoffenheim auch nicht, dass er endlich mal verletzungsfrei bleibt, endlich mal bei 100% ist, weil dann, und das sagen auch Mitspieler, das sagen ehemalige Mitspieler, ist Dennis Geiger einer der besten zentralen Mittelfeldspieler, die wir in Deutschland haben. Der ist wirklich ein richtig guter Kicker, aber kann es halt einfach nicht auf den Platz bringen und deswegen haben wir ihn auf Nummer 9. Er ist zurzeit fit, aber wir wissen leider nicht, wie lange. Und aber trotzdem, ne, wenn er fit ist, dann wird er auch seine Minuten bekommen, dann wird er seine Startelf-Einsätze bekommen, weil dann kommst du an seiner Qualität auch nicht vorbei. Und von daher, auch für den Preis kann man den, glaube ich, einpacken. Aber man sollte sich nicht wundern, wenn der nächste Ausfall um die Ecke kommt. Mhm. Wie war das denn hier Kickbase? Janni und Bench, die machen doch hier ihre Deutschland-Tour. Und,
ist auch reisen, lustig, ne? Gutes Format. Reisen
von Trainingslager zu Trainingslager und interviewen Spieler und machen Marktwertchecks. Genau. Und da waren sie doch jetzt kürzlich bei Hoffenheim auch. Mhm. Und da wurde doch auch Anton Stach von ihnen interviewt und der hat doch auch Dennis Geiger hervorgehoben, ne? Und namentlich erwähnt. Also ihr merkt, auch die Mitspieler, die finden den super, super spannend. Kann man mal auf die Scoutliste setzen, denke ich.
Wann bist du denn eigentlich nochmal bei Kickbase im Interview? Du bist doch Bremen-Profi.
Ja, das ist jetzt irgendwann Mitte August. Ich glaube so 15., 16. Genau, da habe ich von Janni die Liste schon bekommen, was ich alles vorbereiten soll. Und dann werdet ihr mich neben dem Punktelieferanten-Podcast auch im STSB-Podcast von Kickbase hören als Bremen-Experte.
Da bin ich mal gespannt.
Ja, wir werden sicherlich auch nochmal die Episode der vergangenen Saison so ein bisschen einbeziehen. Aber da kann ich schon so viel sagen, ist einiges tatsächlich auch aufgegangen von dem, was ich gesagt habe.
Du bist ja nicht umsonst Bremen-Experte.
Platz 8, so. Melo.
Da hatten wir die Wahl. Der erste Aufsteiger, ne?
Genau. Hauke Wahl ist für uns einfach ein Spieler, der unterm Radar fliegt, insofern, als dass er preis-leistungstechnisch einfach super spannend ist und eigentlich in jedes Starterteam rein kann. Ist absolut gesetzt in der Dreierkette bei Pauli, ist absoluter Stammspieler. Und ich finde, Wahl ist irgendwie so ein Spieler, der gibt mir so Mainka-Vibes.
Ja. Habe ich schon von vielen gehört, dass er wirklich so diese Spielanlage hat und so ein bisschen so der Mini-Mainka. Ne? Hat, glaube ich, nicht die gleiche Größe, aber tatsächlich auch. Habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Sorry für die Unterbrechung, aber kann ich dir bestätigen?
Ja, also ich finde den richtig gut, weil er einfach super günstig zu haben ist. Wir davon zu 100% ausgehen können, dass er Stammspieler sein wird bei Pauli. Kostet 5 Millionen. ist jetzt, glaube ich, auch kein Spieler, auf den alle ihr Geld werfen, weil sie ihn unbedingt haben wollen. Und wenn du den für einen kleinen Overpay einpacken kannst, dann hast du in der Verteidigung einen sicheren Starter. Einer, der vom Gefühl her seine 60, 65, 70 im Schnitt machen kann.
Ja.
Und den für 5 Millionen oder für knapp über Marktwert irgendwie mitzunehmen, ja, gerade zum Saisonstart, um noch Geld freizulassen für Offensivspieler, finde ich den super, super spannend.
Abgehakt.
Kann man nicht sagen, Melo, oder?
Mhm.
Der ist da jetzt auch auf unserer Scout-Liste gelandet.
Ich habe mir gerade aufgeschrieben.
Platz 7. Ein weiterer Spieler mit unfassbar viel Potenzial, einer hohen Upside.
Viele Mainzer hier, ne? Gibt's ja gar nicht. Ey.
Bitte?
Ich sag mal, viele Mainzer hier in dem Ranking. Ne?
Viele Mainzer, ja. Und zwar auf 7 Nelly Viper. Vergangene Saison auch verletzungsbedingt ausgefallen, kaum gespielt, aber ist U21-Nationalspieler, einer der talentiertesten deutschen Stürmer, die wir haben. Enormer Torriecher, hat es ja auch schon in seinen wenigen Einsätzen für Mainz gezeigt, dass er wirklich auch richtig gut ist, hatte auch schon Startelf-Einsätze dabei. Bo Svensson, der ehemalige Trainer von Mainz 05, auch hat super viel von ihm gehalten. Ich finde den auch richtig, richtig spannend. Und was man so hört, und das hat ja auch, wer war es denn? War es Kickbase Insider oder Muri von Laufen lassen? Haben irgendwie gesagt, dass es wohl lose Gerüchte auch um einen Burkhardt-Abgang gibt in Richtung Hoffenheim. Hoffenheim spielt ja auch international, muss auch in der Offensive
Muri kann's noch ein bisschen was machen. Muri kann es nicht sein, der hat nämlich im vierten Pick Burkhardt, in der vierten Runde Burkhardt gepickt. Also
stimmt, ja, aber hat er nicht dann trotzdem gesagt, dass er irgendwie gehört hat, er geht zu Hoffenheim? Also ich meine, er würde ja trotzdem innerhalb der Liga dann auch bleiben. Ne? Also.
Wahrscheinlich hat er ihn deswegen auch gepickt. Dieser Fuchs. Naja, umso wichtiger, so einen Viper jetzt hier auf der Liste zu haben. Ne?
Genau, also der ist jetzt auch wieder verletzungsfrei, kann sich auch wieder beweisen jetzt in der Vorbereitung. Sollte ein großer Sturmkonkurrent wechseln mit Burkhardt, dann hat er natürlich einen Top-Konkurrenten weniger vor sich. Wer weiß, vielleicht fällt da noch einiges an Spielzeit dann vom Laster für ihn. Den finde ich als Hidden Gem auch super interessant. Also ich bin ehrlich, der war bei mir auch auf A1, also den wollte ich unbedingt haben.
Ja, ja.
Als Hidden Gem. Mal gucken, was so die Saison mit sich bringt. Ja, ich glaube, Kickbase Helfer
hat ihn genommen. Ja, ja, genau, Kickbase Helfer.
Das hat mich auch echt geärgert. Also da habe ich wirklich auch mal auf den Tisch gehauen.
Okay. Kam denn dein Pick schon? Noch nicht, ne? Du hattest nämlich auch einen sehr starken, du als Bremen-Profi, also bitte. Also, naja, egal, machen wir gleich.
Ja,
aber den haben wir hier nicht in dem Ranking, ne?
Nee, den haben wir tatsächlich nicht im Konsens-Ranking, aber ich kann ihn kurz erwähnen. Ich war beim, also wir müssen dazu sagen, im Draft haben wir die Hidden Gem-Reihenfolge nochmal komplett neu gelost. Also das hat sich nicht an der eigentlichen Draft-Reihenfolge orientiert, sondern da haben wir nochmal eine komplett neue Losung gemacht. Und ich durfte an drittletzter Stelle, glaube ich, oder vorletzter Stelle meinen Hidden Gem picken. Das heißt, da war dann schon einiges weg und ich konnte 10 Mal hier meine Striche machen, dass die Spieler, die ich mir auf die Liste geschrieben habe, alle weggenommen wurden. Ja, und dann war halt so ein bisschen Bremen-Verbundenheit da. Für mich war irgendwie dann klar, ja komm, ich bin Werder-Fan. Dann nimmst du halt als Hidden Gem einen Werder-Bremen-Spieler. Die Voraussetzung war, er darf nicht mehr als 2 Millionen in Kickbase kosten. Und zum Zeitpunkt des Drafts. Ne? Dann habe ich mich für Isak Hansen Aaron entschieden. Für das norwegische Talent. Der auch jetzt in der Vorbereitung tatsächlich auch einiges schon gezeigt hat. Lob auch von Ole Werner, vom Trainer bekommen hat. Aber ja, halt noch sehr schmächtig ist und körperlich noch eine ganze Menge drauflegen muss, um sich in der Bundesliga auch durchzusetzen. Und das ist halt so ein bisschen das Manko. Aber er wird seine Joker-Einsätze bekommen. Da habe ich keinen Zweifel dran. Aber ist jetzt keiner, den ich sofort empfehlen würde, weil er halt einfach jetzt über einen langen Zeitraum hin noch nur als Joker zum Einsatz kommen wird. Mhm. Ja, also er hat halt so gut wie gar kein Startelf-Potenzial, stand jetzt.
Mhm.
Aber wir haben auf der 6 einen anderen Bremer. Und zwar einen Neuzugang, ja, den ich persönlich super spannend finde. Taucht jetzt in noch keiner Aufstellungsprognose tatsächlich als Alternative auf, aber ich finde ihn halt super spannend, und zwar Marco Grüll.
Da habe ich mich wirklich, da habe ich gesagt, was, wer?
Ja, das ist ein Österreicher, der jetzt tatsächlich auch bei der Europameisterschaft für Österreich im Kader war, aber keine Minute zum Einsatz kam. Also er hat nicht gespielt, aber er war immerhin dabei, und wenn man sich den Österreich-Kader anguckt, dann ist da schon auch einiges an Qualität drin. Also dass man es überhaupt zur Europameisterschaft geschafft hat, das ist schon aller Ehren wert. Kommt von Austria Wien und war da der absolute Starplayer. Also der hat die Standards geschossen, der hat die Elfmeter geschossen, der hat über ihn ging jeder Angriff, also der war wirklich der Starplayer im Team und mit der beste Spieler auch in der österreichischen Bundesliga vergangenen Saison. Kommt ablösefrei und ist halt so wirklich ein schneller Stürmer oder ein schneller Flügelstürmer, sehr trickreich, sehr dribbelstark, gutes Auge, guter Abschluss, also er bringt so ein bisschen diesen Flair mit, so dieses Tempo, dieses Trickreiche, aber auch irgendwie, also so irgendwie so ein richtiger Spieler, der Spaß machen kann.
Das, was dein Jinba gerade macht, willst du dir jetzt deinen Jinba schlecht reden innerhalb der Bremer und einen Grüll vor Jinba setzen? Ist, glaube ich, ein ähnlicher Spielertyp, ne? So wie ich es gesehen habe.
Ja, wobei Grüll schon noch ein bisschen mehr auch über Spielerische kommt, und in Jimba ist ja wirklich einfach nur so pfeilschnell und hier komm, Ball 30 Meter in die Tiefe und du flitzt mal hinterher.
Ich laufe und los.
Ja. Genau, also ein Jimba ist halt wirklich einer, der so extrem die Tiefe anläuft, der halt wirklich mit seiner Schnelligkeit punkten möchte, und Grüll ist da auch einer, der deutlich mehr noch mit Ball anfangen kann als in dem Jimba. Aber Ole Werner ist wohl auch nicht abgeneigt davon, mit so einem Dreiersturm zu spielen. Duxch in der Mitte, Grüll dann links und Jimma rechts oder halt andersrum.
Genau,
dass du halt so zwei schnelle, trickreiche Flügelstürmer hast.
Und Schmied, was mit dem?
Schmied würde dann so dahinter spielen.
Dahinter, ne? Ja, klassisch.
Genau, spielst du so ein 4-3-3 und Schmied wäre dann der Zehner, und du hättest dann als...
Und dann
Als Lünen Sechser, weg, Achter. Agu weg. Genau, Lünen dann würde dann den Sechser geben und der Achter wäre dann wahrscheinlich Stay oder Alvero.
Ah. Und wer fällt dann weg auf den Außenpositionen dann? Nagu und oder auf der anderen Seite, wen haben wir dann?
Ja, es würde ein Innenverteidiger wegfallen, weil du ja dann nicht mehr mit Dreierkette spielst,
sondern
mit
Vierer. Genau, wollte ich gerade sagen, du musst ja mit Viererkette dann spielen. Das bedeutet, stark, ne?
Wahrscheinlich stark oder halt jung. Friedel ist gesetzt. Wenn du mit Friedel und Jung in der Viererkette spielst, als Innenverteidiger, hättest du zwei Linksfüßer, was dann eher dafür sprechen würde, dass stark spielen würde und Jung raus muss.
Genau. Eieiei. Okay.
Aber,
so, weiter, wir driften ab, sorry.
Genau, also ich würde ihn natürlich niemals über meinen geliebten Jimba setzen, aber der Marktwert macht's da hauptsächlich. Also ein Jimba kostet jetzt schon fast 10 Millionen. Also ich glaube, der kratzt jetzt gerade an der 10-Millionen-Grenze, was ich schon extrem teuer finde. Aber das sind halt die Preise in der Saisonvorbereitung, ne? Da kostet halt wirklich jeder Unsummen. Aber Grüll, weil den halt auch noch keiner irgendwie einschätzen kann, hat er jetzt auch noch kein Testspiel mitgemacht, weil er, wie gesagt, bei der Europameisterschaft war und dann im Sonderurlaub und jetzt erst vergangene Woche zum Team gestoßen ist. Aber kostet nur 4,3 Millionen, ne? Und der macht schon Bock. Also der kann eine geile Saison spielen.
Ja. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr starker Name, Simon. Weil den gibt es ja nirgendwo, bei Liga Insider nicht.
Ja, Wahnsinn. Auf den freue ich mich auch extrem. Cool. Also wir haben jetzt heute ein Doppel-Testspiel gegen Coventry City. Mal gucken, da wird er sicherlich zum ersten Mal auch zum Einsatz kommen. Jetzt gerade, wir haben jetzt hier 10.30 Uhr. Das erste Spiel wird in einer Stunde angepfiffen. Jetzt gerade kam die offizielle Aufstellung für das erste Spiel gegen Coventry City raus und Grüll steht in der Startelf.
Grüll Startelf. Ha, geil. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay.
Cool.
Dann kommen wir zu Platz 5.
Ja, auf den habe ich auch richtig, richtig Bock. Oh. Und zwar haben wir da Junior Adamu vom SC Freiburg, der vergangene Saison, Melo, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als 6 Millionen Königstransfer verpflichtet wurde und mal komplett radikal gefloppt ist, ne?
Ja. Also aber Junior, wer ihn gepickt hat bei den Hidden Gems, Kickbest Nerd, und dann werde ich nervös, Alter. Wenn der weiß, wen er pickt. Ja.
Also, den hatte ich auch sehr, sehr weit oben auf meiner Liste. Also deswegen auch bei uns jetzt hier im Consens Ranking
Top 5
der Hidden Gems, Top 5, definitiv. Der muss doch jetzt auch mal zünden. Also der hat bei Salzburg gespielt, kostet 6 Millionen. Wenn Freiburg für einen Spieler 6 Millionen ausgibt, dann haben die da einen Plan, dann sehen die was in diesem Spieler.
Genau.
Der konnte es halt letzte Saison überhaupt nicht zeigen, hatte da wirklich richtig krasse Anpassungsprobleme auch hin und wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, kam einfach gar nicht in Fahrt. Kann aber jetzt halt auch, ne, die Karten werden wieder neu gemischt. Streich ist jetzt auch nicht mehr Trainer, es gibt einen neuen Trainer. Da ist halt einfach eine Zeitenwende auch in Freiburg, das muss man so klar auch benennen. Er hat jetzt die Vorbereitung wohl, also das, was ich mitbekommen habe, ziemlich gut genutzt bis dato. Hat auch in den Testspielen wohl ganz gut performt. Ich habe auch gesehen, er hat auch schon getroffen, was ja auch wichtig ist. Ja, also ich finde Adamu, habe ich Bock drauf.
Ja, was meinst du? Also ich guck mal eben rein. Letzte Saison eigentlich fast gar nicht. Im Schnitt irgendwie 11 Minuten oder so gespielt, ne?
Ja, also wirklich, letzte Saison, das war eine komplette No-Show.
Wollte ich gerade sagen, No-Show. Was können wir von ihm erwarten?
Boah, ich hoffe, ich fange jetzt erstmal an so mit einer Einsatz-Prediction.
Ja, meine ich ja. Also, ja, genau.
Ich sag so 17 Mal Startelf.
Stark. Das ist gut. Von 0 Mal in der letzten Saison, was aber auch eine Grützensaison war, aber man muss ja auch immer das ins Verhältnis setzen, für wie viel wurde er geholt und mit welcher Perspektive. Ne?
Also vielleicht daher, sogar mehr, Melo, weil Freiburg spielt ja nicht international, da muss nicht notiert werden. Das heißt, wenn du dich halt wirklich in eine richtig gute Position jetzt bringen kannst in der Vorbereitung und auch einen guten Start in die Saison hast, dann kannst du dich auch sehr, sehr schnell als Stammspieler halt auch festspielen und dann machst du am Ende deine 25 bis 30 Startelf-Spiele. Ne?
Ja, das ist gut. Schön. 600.000 gerade mal, ne? Und fällt. Also.
Finde ich richtig, richtig geil.
Oh, rein auf die Scoutliste. Leute, wer hier zuhört, ey, heute.
Ja.
Sehr schön. Kommen wir zu Platz 4. Meinem ärgsten Feind, weil mein Hidden Jam kommt gleich auf Platz 2. Das war mein Pick bei den Hidden Jams. Ja. Warum auch
Platz 4? Wir sind bei Union Berlin gelandet. Und man mag es kaum glauben, aber es gibt natürlich auch Gründe dafür. Auf Platz 4 haben wir Kevin Volland mit einem aktuellen Marktwert von 1,7 Millionen. Was daran liegt, dass er eine Knieverletzung hat, die er noch auskurieren muss. Ja. Die aber wahrscheinlich auch einen Wechsel verhindert, ne? Weil einen verletzten Volland will keiner holen. Das heißt, der wird wahrscheinlich kommende Saison, zumindest mal bis zur Winterpause, bei Union Berlin unter Vertrag stehen. Die Knieverletzung hat er jetzt schon seit über 2 Monaten. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie lange es noch ungefähr dauern wird, bis Volland fit ist. Aber er wird sicherlich im Laufe der Hinrunde fit werden. Und Volland ist halt einfach ehemaliger Nationalspieler. Der hat schon ganz andere Vereine gesehen in der Bundesliga und da performt. Also Hoffenheim, Leverkusen, da war der echt gut. In Monaco auch richtig geballt vor seiner Zeit bei Union. Wenn der mal wieder richtig fit wird und in Schwung kommt und Union nicht knietief im Abstiegskampf hängt und dann irgendwie da Anti-Fußball spielt, um irgendwie Punkte zu holen, sondern auch ein bisschen spielerischen Ansatz mal wählt, dann den ich tatsächlich auch erwarte unter Bo Svensson, dann kann Volland auch ein richtig geiler Kicker sein. Aber man muss natürlich seine Verletzung beobachten.
Genau, und perspektivisch eher, ne, in den Kader holen. Also der ist jetzt nichts, um irgendwie kurzfristig Lücken zu füllen, außer ihr wollt vermeiden, dass ihr minus 100 Punkte kriegt und gar nichts mehr auf den Markt kommt, dann gerne rein damit, aber nicht für 1,7 Millionen. Ne? Also den kann man sich, sag mal, so für das letzte Drittel der Hinrunde könnte er interessant werden.
Genau. wenn man halt irgendwie ohne Kaderbegrenzung spielt, dann kann man sich den jetzt einpacken für unter 2 Millionen und dann lässt man ihn halt einfach im Kader, bis er halt fit ist. Ne? Und dann hast du da einen richtig guten, interessanten Spieler.
Genau. Ja, letztes Drittel der Hinrunde, was bedeutet das? Einsätze werden wir sicherlich von ihm sehen und wenn er dann schon wirklich wieder fit ist zur Rückrunde hin, sicherlich auch ein Startelf-Kandidat, insofern er da hoffentlich auch aus dieser blöden Verletzung sauber rauskommt und dann auch verletzungsfrei bleibt und in der Hinrunde vielleicht nochmal so, weiß ich nicht.
Spieltag 10 bis 15?
Ja, so 6, 7 hätte ich gesagt, Spieltage könnten maximal dann möglich sein bei ihm, ne?
Ja. Okay. Kommen wir zur Top 3.
Und der einzige Torwart, ne?
Genau, der einzige Torwart, weil wir jetzt endlich Gewissheit haben. Und zwar haben wir uns auf der 3 für Patrick Drewes entschieden vom VfL Bochum, der ja aus der zweiten Liga kam, weil Manuel Riemann ja schon auch zum Ende der vergangenen Saison in Ungnade gefallen ist.
Oh, da habe ich gegambelt übrigens, kleiner Sidestep. Ja, in meiner privaten Liga habe ich mir ihn kurz über Marktwert geholt, in der Hoffnung, dass es nämlich diese Gewissheit nicht gibt. Ich habe ihn jetzt heute Morgen verkauft.
Riemann. Ja, also die Zeiten von Riemann beim VfL Bochum sind vorbei, die haben sich da verkracht. Und finde ich aber auch komisch, dass der noch keinen neuen Verein hat, beziehungsweise auch noch keine Vertragsauflösung stattgefunden hat.
Ja.
Aber Drewes wurde aus der zweiten Liga verpflichtet als vermeintliche Nummer 1, war dann immer so mit einem Fragezeichen versehen, aber jetzt vorgestern hat Bochum die Verpflichtung von Timo Horn bekannt gegeben. Wir kennen ihn bestens aus seiner Zeit beim 1. FC Köln. Und dann war halt auch so ein bisschen das Fragezeichen, oh, jetzt sind da Horn und Drewes im Kader, wer ist denn jetzt die Nummer 1? Und Bochum hat sich sofort nach der Verpflichtung von Timo Horn, haben sie da Klarheit geschaffen, haben eine klare Hierarchie im Bochumer Tor festgelegt und haben betont, Horn ist die Nummer 2 und wir gehen mit Patrick Drewes als Nummer 1 in die Saison. Ja, und wir haben jetzt die Gewissheit, die wir brauchen. Der kostet 5 Millionen, der Mann ist der mit Abstand günstigste Stammkeeper.
Ist geil in der für Bundesliga. Die Championship in Zukunft, ne? Also bis Ende August wird der jetzt keine 10 Millionen kosten.
Ist geil für die Championship und ist natürlich auch geil jetzt so für Starterteams. Also wenn du jetzt 7 Millionen für den bezahlst, ich habe ihn übrigens in meiner Main-Liga heute Nacht für 7 Millionen gekauft.
Du Ratte!
Jetzt habe ich für 7 Millionen Stammkeeper zum Saisonstart. Das ist gut. Schnapper schlechthin. Also wirklich, auf den müsst ihr gehen, den müsst ihr euch auf die Scoutliste packen. Das ist wirklich der günstigste Keeper, mit dem ihr gehen könnt. Super interessant.
Und Bochumer Keeper, grundsätzlich bisher aus der Historie heraus, immer gar nicht so schlecht. Ne? Die kriegen immer richtig was auf die Hütte. Also der Typ wird 100 pro richtig Spaß machen. Ne?
Ja. Kommen wir zu Platz 2.
Was meinst du denn? Warte mal, was für einen Schnitt können wir denn von ihm erwarten? So punktemäßig, so ein 100er Schnitt wird er machen, oder?
Boah, da... Ich meine, bei Riemann war halt auch immer dieses Spielerische, ne? Riemann war halt so gut fußballerisch, dass der darüber ja auch immer seine Punkte gesammelt hat. Ich weiß leider nicht, wie gut Drewes am Ball ist und ob der auch so ins Aufbauspiel eingebunden wird, wie es Riemann immer eingebunden wurde.
Also seinen KSC-Zeiten habe ich ihn ja beobachtet, letzte Saison da in der zweiten Liga auch gegen Schalke dann auch live dann gesehen. Da hat schon, ich sag mal so, gegen tiefstehende Gegner macht er doch schon so mal den Libero mit. Ist nicht das Ding, aber erste Liga bin ich schon bei dir, ist immer mal wieder was anderes, aber er ist einfach unglaublich stark auch auf der Linie, ja. Also ich glaube, es könnte so ein zwischen 95er Schnitt könnte es geben bei ihm.
Ja, also ich würde auch sagen, dass so knapp unter 100. Ich habe halt so ein bisschen Sorge, bei so Keepern seiner Qualität kann es natürlich auch relativ schnell gehen. Also ich kann mir schon denken, wenn er jetzt vielleicht jetzt gerade auch zum Anfang der Saison hin vielleicht 2-3 Mal patzt oder unglücklich aussieht in manchen Situationen, weil er halt einfach noch nicht so diese Erstliga-Erfahrung hat und er jetzt natürlich kein Keeper ist, der ins oberste Regal einzuordnen ist. Da kann es dann auch vom Gefühl her relativ schnell zu einer Ablösung kommen, dass man dann sagt, okay, wir werfen jetzt mal Horn rein, vielleicht kriegt der jetzt die Chance. Also weißt du, irgendwie habe ich schon Fantasie, dass vielleicht im Laufe der Saison auch, wenn Drewes nicht so gut performt, zu einer Ablösung kommen kann. Aber davon gehen wir natürlich jetzt erstmal nicht aus. Und wenn er wirklich als Stammspieler sich souverän da präsentiert, die Saison so durchspielt, dann wird er so seinen 90er-Schnitt holen. Denke ich schon. Der wird ja auch als Bochumer Keeper, kriegst du ja per se schon mal einiges auch aufs Tor. Der wird schon Gelegenheiten haben, sich auszuzeichnen. Ganz klar.
Kommen wir zu Platz 2.
Genau.
Melo, mein Pick bei den Hinjams. Ja, genau. Alles das, was wir gegen Volland gesagt haben, spricht natürlich für Jordi Vertessen. Das war mein. Eigentlich auf der Liste hatte ich ja 3 andere Namen noch davor, habe mich aber dann kurzfristig dazu entschieden. Ich wurde übrigens an Position 1 gelost. Das heißt, ich durfte als allererster, nicht als 9. beim Hauptdraft, sondern als allererster bei dem Hidden Gem Draft picken. Habe mich dann doch kurzfristig für Jordi Vertessen entschieden. Irgendwie hatte ich es dann doch irgendwie im Blut, dass Amura sich verletzen wird. Und ich brauche auf jeden Fall noch einen Stürmer vorne drin.
Ich wollte gerade sagen, auch da klug, dass du da einen Stürmer genommen hast.
Ne? Ja, ganz klar, ganz klar. Kennst mich doch. Ich und Stürmer, das ist wie Eislecken durch die Glasscheibe, sage ich immer. Das ist nix. Ich setze den Fokus immer woanders, und zwar im Mittelfeld. Aber gut, 1,3 Millionen im Moment für einen auf jeden Fall gesetzten Stürmer. Zumindest in der Hinrunde, solange Volland noch nicht 100% klar ist, wie es mit dem jetzt weitergeht. Und einem sehr soliden, für seine paar Einsatzzeiten, die er da bekommen hat, soliden Punkteverhältnis, 600 Punkte oder so hat er gemacht in der letzten Saison, mache ich mir da gar keine Sorgen, dass dieser Typ das eine oder andere Törchen jetzt in der Hinrunde mir bescheren wird. Und der kann einfach nicht fallen. Also der kann nur hoch. Und
ich finde den auch super spannend. Also ich meine, der war einer der Top-Leute in der Eredivise. Genau. Viele international höher anzusiedelnde Clubs als Union Berlin waren an ihm auch interessiert. Kam er in der Winterpause, sein Einstieg war halt dadurch extrem schwer, ne? Genau. Du kamst halt in ein neues Land, in eine neue Stadt, in einen neuen Verein, der knietief im Abstiegskampf hängt, und dann bist du natürlich als kreativer Offensivspieler jetzt nicht besonders gefragt und kommst da selten zu Geltung. Und dafür hat er es echt solide gemacht in der Rückrunde. Also ich meine, 13 Einsätze, 5 Scorer, vollkommen in Ordnung dafür, dass Union ja wirklich Probleme hatte bis zum letzten Spieltag. Jetzt hat er eine komplette Vorbereitung mit dem Team. Genau. Neuer Trainer, dem er sich beweisen kann und so. Und ich glaube schon, dass Vertessen eine gute Rolle spielen wird in der kommenden Saison. Ja. Und für den Preis, 1,3 Millionen, das ist gar nichts, ne? Und dafür ist das, was du bekommen kannst, echt super, ne?
Ja. Haben sich sehr viele aufgeregt. Und ich habe, wie gesagt, gar nicht so ich habe mich dann irgendwie gewundert, warum steht er denn bei mir nur auf Position 4 in der Liste, und habe ihn dann, wie gesagt, kurzfristig dann ganz schnell nach oben gezogen und habe echt Glück gehabt, dass ich an erster Stelle ziehen durfte. Eigentlich war bei mir Cesiger auf Platz 1, habe mich dann aber irgendwie, weil der einen Tag vorher nämlich von 2 Millionen runter, wir durften ja nur bis maximal 2 Millionen Marktwert picken, habe mich dann aber zum Glück dann doch dafür entschieden zu sagen,
Ja, und wenn wir uns jetzt auch einfach mal den Sturm bei Union Berlin angucken, Konkurrenz sehe ich da gar nicht, ne? Ach, du hast dann Chris Bedia, der ja auch im Winter kam und auch noch überhaupt nicht irgendwie reinkam. Ja. Dann hast du einen Jordan Sibathieu, der in Gladbach vergangene Saison ausgeliehen war, der jetzt wieder zurück Hollerbach ist bei Union und wieder seine Chance beginnt. Und da hast du Hollerbach. Ja. Und dann hast du Ivan Pretajin.
Ah ja, genau, Pretajin auch noch, ne? Genau.
Also alles jetzt auch keine Namen, vor denen sich Vertessen verstecken muss. Im Gegenteil. Also ich sehe ihn da eigentlich qualitativ sogar am stärksten aller Offensivspieler dabei Union. Von daher, den muss man für den Preis einpacken. Den habe ich mir übrigens auch in meiner Main-Liga geholt.
Übrigens spielt Union, hast du dir geholt? Sehr gut. Ja. Union spielt heute Abend 17 Uhr gegen Lyon. Da bin ich mal gespannt.
Ja, okay. Da können wir ihn mal beobachten, was er da so aufs Parkett zaubert.
Genau. Und gegen die Rangers hat er auch schon gespielt, 46 Minuten, danach ausgewechselt, also eine Halbzeit, 4-4. Ich weiß aber gar nicht, hat er da. Wer denn da die. Egal. Sehe ich gerade nicht. Hat er auf jeden Fall nicht genetzt. Jordan einmal, Haberer zweimal. Auch lustig.
Auch gut. Einer der Hidden Gems, ne?
Mhm, genau.
Stimmt, er hat kein Tor, keine Vorlage gegen.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich gucke mir den heute Abend. Nee, heute Abend. Oh, was heute Abend? Heute Abend bin ich. Wo bin ich?
Auf Schalke.
Schalke.
Heimspiel?
Heimspiel, ja, ja.
Gegen
Braunschweig.
Oh. Ja, ja, da kann man auch mal gut in die Saison starten. Da kann der Sila doch direkt mal seinen ersten Hattrick machen.
Ja, klar. Ja, klar, Simon. Weiter geht's, so.
Weiter geht's.
Ich habe mir das für diese Saison vorgenommen. Ich werde mit dir in diesem Podcast auf keiner emotionalen Schiene über Schalke 04 sprechen. Sachlich, fachlich gerne. So.
Okay. Ja, ich werde dich dran erinnern in unserer nächsten Folge.
Gut. Platz 1. So, Leute, jetzt knallt's.
Genau, wir schließen den Laden mit Kaminski.
Justin Jim, ach, doch nicht.
Ja, eigentlich, der gehört eigentlich in jedes Ranking ganz nach oben, ja, ne? Aber ja, wir müssen uns dann schon auch ein bisschen an die Vorgaben und Regeln halten. Und
er wurde nicht halt gepickt, leider übrigens, nicht in jede, ne,
Kategorie.
Der wurde nicht gepickt, ja, ne?
Aber ist ja verständlich.
Er will zu dir, zu niemandem sonst.
Ja, ich habe mit dem auch so ein Gentleman Agreement. Ja. Ich habe ihm gesagt, ich werde dich nicht picken im Draft, ich werde dich frei vom Markt verpflichten, da kommst du zu mir, mach dir keine Sorgen, ich werde auch genügend Geld draufpacken, genau, dass du zu mir in den Stall kommst.
Okay. So, Platz 1, Kaminski, erzähl.
Ja, Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg. Super spannender Spieler in meinen Augen. Hat aktuell einen Marktwert von 500.000 und fängt einfach nicht an zu steigen. Und das, obwohl es wirklich viele Argumente für ihn gibt, ihn einzupacken. Denn, lass uns mal die Konkurrenzsituation beäugen. Genau. Es gibt Paredes, der mit der USA bei Olympia ist. Der als linker Schienenspieler spielen kann. Es gibt Rogerio, der noch verletzt ist, der als linker Schienenspieler spielen kann. Und dann gibt es Kaminski, der von Hasenhüttl jetzt als linker Mittelfeldspieler oder linker Schienenspieler eingesetzt wurde und gesagt hat, das ist die Paradeposition oder das ist die optimale Position für Jakub Kaminski. Er hat endlich seine Position gefunden, auf der er seine Stärken bestmöglich einsetzen kann. Hat in der Vorbereitung wohl mehr als überzeugt, wirklich Sonderlob von Hasenhüttl eingeheimst. Und seine Konkurrenten stehen allesamt aktuell nicht zur Verfügung. Es gibt auch keine Gerüchte um irgendwelche Neuzugänge. Von daher, Kaminski muss doch nach solchen Worten als linker Schienenspieler in die Saison starten.
Ja, sehe ich hundertprozentig genauso, deswegen auch absolut und völlig verdient auf Platz 1. Und jetzt kommt ja noch das Thema mit Amura dazu und dann wird ja eh nochmal alles durcheinander gemischt, ja, vielleicht haben wir ja schon gerade gesagt, nochmal Neuzugang nochmal dazu geholt. Stell dir das nur mal vor, je nachdem, ne, wie das da geht. Und Kaminski knallt da schon in den ersten 1, 2, 3 Spielen über die linke Bahn ein paar Vorlagen da rein oder trifft sogar selber noch, ne. Den hat 0,0 niemand auf dem Zettel. Das ist hundertprozentig wie Grüll. Auch jemand, den hat keiner auf dem Zettel, weil viele halt einfach nur mal sehr, in Anführungsstrichen, sehr einfach über Liga-Insider immer gucken. Da steht nirgendwo irgendwas von einem Kaminski und weiter geht's. Das interessiert mich nicht. Ich klicke weiter und gucke. Kostet 500.000, keine Chance. Leute, ehrlich,
aber genau deshalb machen wir halt dieses Ranking, dass wir den Leuten auch mal ein paar Namen präsentieren, die halt weniger auf dem Schirm haben und ihnen vielleicht auch ein paar Argumente mit an die Hand geben, die unschlagbar sind und weshalb man sie auf jeden Fall einpacken muss, ne?
So ist es. Was meinst du denn? Weil ich habe gerade schon ein bisschen geschwärmt. Naja, wie viele Einsätze hat er jetzt gehabt? 17, glaube ich, letzte Saison, ne? Davon 4-mal Startelf, 2 Scorer hat er dann schon geliefert. Und jetzt in seiner Paraderolle auf der linken Außenbahn.
Ja, also ich glaube, da wird es einige oder werden einige Startelf-Einsätze oben drauf kommen. Auch da würde ich so sagen, je nachdem, wie sich das alles so entwickelt und ob er in Flow kommt, wie die Konkurrenzsituation dann wirklich auch nach Schließung des Transferfensters aussieht, warum soll er nicht auch auf seine 17 bis 20 Startelf-Einsätze kommen? Mhm. Klar, auch in Wolfsburg muss nicht rotiert werden.
Genau.
Aber Ja, auch das ist ja, ne, haben wir eben schon gesagt, ist eine Chance. Du kannst dich halt präsentieren und dich dann auch festspielen.
Sehr schön. So, Leute, 15 Namen, davon locker 6, 7, die definitiv keiner auf dem Zettel hatte, bis hierhin. Und hoffentlich auch nur ihr jetzt noch auf dem Zettel habt. Schreibt sie euch auf, knallt drauf, nicht zu viel. Weil logisch, hat kein anderer auf dem Zettel. Also da braucht ihr jetzt gar nichts mit Overpay. Also vielleicht leicht über Marktwert und fertig. Und damit sind wir, Simon, auch schon wieder beim Ende der heutigen Samstagsepisode. Nächste Woche Mittwoch geht's weiter. Dann gibt's die nächsten Namen, die nächsten interessanten Facts zur Saisonvorbereitung. Bis dahin, genieß die Sonne, mein Lieber, und freu dich über den Start der Content Creator Liga. Und vielleicht können wir ja den ein oder anderen Deal jetzt die nächsten Tage ja vielleicht umsetzen. Mal sehen. Ich habe da noch einen sehr guten Amova im Angebot, wenn du willst.
den musste Timo andrehen.
Ja. Ich habe übrigens schon eine Anfrage dazu bekommen. Aber
zu Amova?
Ja.
Trotz seiner Verletzung?
Mhm.
Komm, hau den Namen raus. Ich werde hier auch kein Bashing betreiben.
Nein.
Okay.
Tschüss, Simon.
Ciao, ciao.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.